After you do on the field stands.
Attention.
Hey, it's a perfect night for football. Perfect night for football.
Attention.
Das sind die Sofa-Quarterbacks mit der Sportradio360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special Team Coaches den Umpires entgegenschleudern.
Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable.
Und hier ist der Mann, der Tim Tebow persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin.
Let's go! We gotta go to work!
Sportrad 360, die Sofa Quarterbacks College Football mit einer Preview beziehungsweise auch aktuellem Geschehen zu dem, was uns in der College Football Saison erwartet. Wir wissen jetzt schon, die Big Ten hat entschieden, wenn ein Team zu viele Corona-Fälle hat, dann wird gegen sie gewertet. Etwas, was unseren Sofa-Quarterbacks nicht passieren kann, weil die sind eigentlich immer am Start. Nämlich zum einen Jan Leckwerth von Triple Option. Hallo Jan.
Moin Moin.
Dann haben wir Christian Schimmel von derdraft.de. Hallo Christian.
Schön, dass du die erste GFL-Referenz direkt im Opener bringst. Hashtag Spielwertung. Hallo zusammen.
Und er ist wieder da. Sam Mita. Sport
Sal
Eagle.
Is back.
Oh.
Or is he?
Mita for the win.
He so is.
Guys, hook 'em, y'all. Yeah. Good to be back. Thank you. And the special occasion will always bring me out. So.
Horns down.
Okay, come on, guys.
Jetzt vertreib ihn nicht direkt wieder, Jan. Ernsthaft. Jetzt.
Ja. Es gibt ja auch Penalties für sowas.
Nein, sei halt nett. Einmal in deinem Leben.
Sal, übrigens, letztes Jahr wäre ich ja gern mit Sal am Anfang September bei LSU gegen Texas gewesen. Die gute Nachricht, Sal, ist, da ja Texas auf absehbare Zeit in die SEC wechselt, wird es wahrscheinlich mehr Möglichkeiten geben, dies nachzuholen. Ja. Wie stehst du als diehard Longhorn-Fan zu diesem Wechsel?
You know, I've been saying it the whole time, you know, Big 12 minus 2, making fun of them. And, you know, as I say, the writing's on the wall. And we saw it the whole time. Ever since Arkansas left for the SEC, the Southwest Conference has been scrambling around. And it was for survival. They combined with the Big 8, which I think made geographical sense, made some historical sense, you know, keeping Nebraska with Oklahoma. Oklahoma State as well, and then bringing Texas and Texas A&M into the mix, all made sense. But ever since A&M, Missouri, and Colorado all left, bringing in TCU, which they should never have left, geography. They were the Big 12 minus 2, and they were a joke in my mind. And you guys also made fun of them. So it was actually one of those things where it was all for survival. And we can see that mixing there. And of course, and we know, as Tony Kornheiser says in PTI, it's follow the money. So the SEC, already the best conference, what else can we do? And, we can go into details about the whole SEC thing. I don't know if you guys talked about it earlier, but to leave A&M out of it, A&M wanted their own marketplace. They wanted their own brand in the SEC as the only Texas team, but it's about money. And the SEC said, okay, we're going to bring Texas and Oklahoma in. We have to. And so am I excited about Texas being in a real conference? Yes, of course. Am I excited them, like you said, playing the LSUs and the other SEC West teams and once in a while the Alabama? I mean, think about it. The whole reason or everything that people have been talking about the SEC, every weekend is a big game. And if you're a Texas administrator, if I can put my Chris Plonsky shoes on and the AD, Chris Conte, or whoever it is now, Chris Plonsky was a woman, but now she's associate athletic director. If you look at this stadium that you remodeled And even back in the Southwest Conference days, when we can rush the field at the end, even when we played SMU or Baylor, which is just down the street on I-35, you had pockets in the corner empty. And, you know, who wants to play SMU at noon? You know, who wants to play Baylor to a half-empty stadium? It's ridiculous. And when you go to Baylor, when you go to SMU, when you went, you know, U of H, Rice, 1994 Rice, when we lost to Rice.
I hoped you would mention it.
And I'll mention it because, number one, it was my to me, looking at the field, I said, this is college football. So I can take my Longhorn sense out. But where are all the Rice fans? Where are all the University of Houston fans? You know, my freshman year at University of Houston, I got all my UT buddies free tickets to the game because all the students got free tickets. So there's not a football culture. Now imagine Ole Miss, even Starkville, Vanderbilt's an exception because I got tickets against Florida back in 1996, maybe. I think this was the year. No. I forget what year it was, but you know, we had, you know, students didn't care. They're all hungover, but it's still SEC football. But other than Vanderbilt, the whole SEC will bring a certain panache, will bring full stadiums. You're telling me that, you know, you can't sell an extra 1,000 tickets to the traveling fans? So the answer is yes, yes, and even more yes, because this, even though they may be 7-5, but we were 7-5 in the SEC, we'll go to a good bowl game. But if Texas can hold its own, if Oklahoma can hold their own, they will be easily in the CFP. They saw that a one-loss Auburn or even a two-loss Auburn could still be considered for the CFP. Why not us at one loss or two losses? One loss in the Big 12, you're out. So it all makes sense. And yes, as a true fan, I'm excited because then I will definitely be awake for every SEC Texas game.
Ja, vielleicht sind sie auch 5 Quality Losses, Jan, dann, ne?
And then we're in, yeah.
Ja, wenn es nur 5 sind, ne? Also dann muss man ja momentan eher skeptisch sein. Aber vielleicht schafft es ja Texas, sich auch der Qualität der SEC sukzessive anzupassen. Das ist ja durchaus möglich.
Ja, endlich wieder Duelle mit Missouri.
Ja, das ist jetzt nicht unbedingt. Ich würde jetzt eher sagen, dass die Duelle mit A&M natürlich das ein oder andere, ein oder andere hinterm Ofen hervorlocken werden. Aber auch da wird sich dann zeigen, wer jetzt die Nummer 1 Texas ist.
So, and actually, that's something I didn't think about, that we get to play A&M again. I think that of all the major states in the United States, every natural rival gets to play each other. And Texas is the only big foot. I mean, football is king. Football is God. Football is religion. How are the two biggest universities not playing each other? And so, yeah, A&M, you can run, but you can't hide. But the key would be, speaking of money, is does Texas, what happens to the Longhorn Network officially? Because I'm sure they don't want to give it up, and I'm sure the SEC says, hey, we have the SEC Network. What are we going to do? So that would be interesting. Unless you've read something in the past few weeks, I have not. But it would be interesting to see what happens as we head to 2025 or earlier.
Texas A&M is College Station. Ne? Das ist ja quasi ums Eck von Austin. Das ist ja fast schon Derby. Yeah.
I mean, it's a derby, but even if they were in Lubbock, if they're the two biggest public universities in Texas, they've been playing since 1896 or whatever, since 1900 or whenever, you don't not play each other. If Clemson and South Carolina can still continue playing each other, if I'm trying to think of other schools that are not, if Georgia and Georgia Tech can play each other every year, it doesn't make sense that these two schools cannot play each other. And it's ego, and it comes basically from the UT side. And I, you know, I, as a burnt orange, I will be responsible for that. But also the Aggies should say, hey, motherfuckers, you think you're so good? Let's settle it on the field. And, you know, let's do it. Let's get it on.
I'll start with Nebraska and Oklahoma. They play each other this year and next, but not every year, and that's sad.
Also einer spielt mit dem anderen, sagen wir es mal so.
Ich habe echt überlegt kurz. Ich habe gerade wirklich mit bestimmt 3 Minuten überlegt, weil du vorhin schon über Rivalitäten sprachst. Bringe ich es jetzt rein oder nicht? Aber jetzt habe ich gedacht, das ist eine unverfängliche Stelle. Da kann man jetzt nicht wahnsinnig viel draus machen. Aber Nikola schafft es natürlich trotzdem.
Es sind übrigens 170 Kilometer zwischen Austin und College Station, was in Texas gar nichts ist. Von daher, ja. Also, das ist quasi Nachbarschaftsduell in Texas zwischen ja. UT und dann Texas A&M. Sal, Perspektive für die Big 12 für dich? Also, was passiert zur Big 12 minus 4 dann?
Big 12 minus 4. Then you have the Big 8 now. So, that, you know.
Ja, aber 8 ist nicht mehr big im College Football.
Not with the big players. Not the big eight of old times.
16 now, and that's the number. And we'll talk about that with what's coming out today. As I mentioned, survival. The Big 12 was not made for survival. The fact that the last years, I've been calling in the Big 12 minus 2 goes to show, I mean, I don't know if it was the management. I don't know if it was the attraction. You know, why couldn't they get Nevada? Why couldn't they get Boise State? Why couldn't, I mean, I know BYU was a whole religious thing and the women's rights thing. And, you know, but there are plenty of schools there that we can get in. I mean, U of H, you just tell them, yes, they're in, you know, and you get U of H and SMU, boom, you're back to the south. But that's the thing, that they didn't want that. Do they want it now? That's the question now. And I sent you my thing. No more Big 12. No more big anything. No Southwest Conference. You know, let the schools go where they need to go to survive on their own. And if I can, I'm trying to look for the notes I gave you about where they go. But yeah, so to answer your question, not to go too long. Yeah, realignment. The American takes Baylor, TCU, K-State. The Big Ten takes Kansas, Iowa State. That makes sense. You know, I mean, in basketball, Iowa State, Kansas against Michigan State, Michigan. Just it just makes sense. It makes it so rich. Pac-12 or the Pac-16 or 14 with Kansas and Iowa State. If they don't go to the Big Ten and Tech, Oklahoma State, and the ACC, West Virginia, there's no reason why they should be in the Big 12. Let them play against Pittsburgh and the other ACC teams. So, the answer, short answer, Big 12, there is no more because, Texas, Oklahoma is the reason why you had the Big 8 and the Southwest Conference come together. It kept the Big 12 relevant. Those two schools, you take them away. Now, let's be honest, guys. Question to you. You take away Alabama, Auburn. If they went to the Big 12 minus 2, if you take away Ohio State, Michigan from the Big 10, does those leagues survive? And I don't think so. I actually never thought about that question until now. Do those leagues have the same marketing pull when Ohio State comes to your campus, when Alabama comes to your campus, and they're not in your conference? Are you still that conference?
The SEC, yes.
Yeah. Georgia, SEC, yeah.
Georgia, SEC, Florida, yeah. LSU. I mean, those three programs are probably above anyone else besides Texas, Oklahoma, USC.
Christian, darf ich dich daran erinnern, wie sehr du uns jährlich begeistert über die SEC East berichtest?
Ja, vollkommen korrekt. dass man Programme wegen ihrer Erfolglosigkeit verlacht, ist ja das eine. Das trifft auch Georgia im Übrigen auch nicht wirklich zu. Und Florida hat sich ja durchaus gefangen. Aber die sind natürlich trotzdem größer als alles andere. Ich glaube halt tatsächlich, nimmst du Clemson, die ja historisch kein großes Programm waren, aber Florida State und Miami aus der ACC sind die halt
platt.
Platt, so. Weil selbst
also zumindest footballtechnisch. Basketballtechnisch vielleicht nicht, aber footballtechnisch.
Genau. Halt. So, die Big Ten, Ohio State, Michigan, klar, aber selbst die hätten dann immer noch Penn State, Iowa, Wisconsin. Man darf nicht unterschätzen, wie groß die Märkte im Mittleren sind. Ja, nur Nebraska ist kein Big Ten-Programm. Also, historisch gesehen ist es ein Big 12-Programm.
Ja, genau.
Ist es ein Big 8-Programm.
Ja.
Genau.
Das ist das Ding. Und ich meine, bei der Pac-12 wäre es was anderes, weil du da immer noch sehr, sehr starke Institutionen hast, Stanford, UC und Washington verabschieden würden, wie gut dann noch die Programme wären auf sportlicher Hinsicht, klar. Aber ich glaube, die ACC ist tatsächlich eher in Gefahr. Sportlich wäre die Pac-12 in Gefahr. Bei der Big Ten sehe ich es halt auch weniger, weil die Big Ten das als einzige Conference von den Medienrechten halbwegs mit der ACC mithalten kann. Ja. Die Frage ist schon durchaus korrekt und es wird auch vielleicht mal eine Zeit geben, wo Alabama vielleicht dann da mal wieder über 10 Jahre stinkt und dann die SEC sagt, ach wisst ihr was, ihr wart vor 50 Jahren erfolgreich, aber jetzt im Jahr 2060, nö. Wir geben euch mal die Sunbelt Conference ab, aber ja, wird vermutlich nicht passieren. Aber natürlich kann man sich die Frage stellen, aber die Big 12, wann war die letzte große Realignment-Welle? 2010, 12? Mhm. Die war ja damals schon und leider gab es da diesen Podcast noch nicht, das ist so sad. Aber die Perspektive war ja damals schon, dass Texas sich vielleicht verabschiedet oder sogar independent geht. Ich weiß nicht sehr, wie ernsthaft die Überlegungen waren, dass Texas unabhängig wird, aber die Gespräche gab es ja.
By the way, great answer, you're right. I mean, you're right, you reminded me that Alabama sucked before, probably never, but I think the SEC is so strong that other teams, if they left, the other teams can definitely pull their weight and, you know, take other teams. But that's how strong it was. And I was just thinking about the Big East and basketball. To me, that's basketball. That's how I learned college basketball, watching St. John's, Georgetown, Providence, you know, these small parochial schools becoming a national player. But we saw how quickly realignment destroyed it. And I think that's where the Big 12 is going. But yeah, SEC would survive, maybe the Big 10 a little bit. But of course, what we are seeing today, and we're going to talk about it, is like, you know, certain conferences are going to pull and push to make sure that they survive. They saw the Big 12 just eliminated. And we're talking about football-rich schools, you know, Oklahoma versus Oklahoma State, even Nebraska, Missouri, you know, they make their money out of football. You know, they made football I mean, in fact, anything, Texas and the Big 12, if you guys recall, since we're looking back 5 years, looking back the last 10 years, if it wasn't for Texas and when Texas, Missouri, Kansas, Texas Tech were not 1, 2, 3, 4, you know, in the top 10, ABC primetime game was never there. And that's the evolution of the game that, you know, CBS had their, the Vern Lundquist game, but that's it. Football ended at 6 p.m., except for the Pac-12 after dark or even the Pac-12 when their game started. But the primetime Saturday night game started because of the Big 12, Bedlam, maybe even Nebraska, Oklahoma. You know, I don't know if they ever played Saturday night, but that was huge in the development of the TV contracts, is where unfortunately led to the Big 12 dying, because then the other schools got better. SEC, Big 10, you know, going to Happy Valley on a Saturday night was an event, going to the Big House on a Saturday night. And so I was like, holy shit, it's not just in Texas, not just in Oklahoma where you can have a good Saturday night crowd. And these other conferences will survive, but I just feel like with money and with attraction, you still need the big names, and Big 12 is not going to survive without the two biggest names.
Ich habe das ja letzte Woche schon ein bisschen ausgeführt. Das ist natürlich auch ein Big 12-spezifisches Problem, dass die Big 12 im Grunde genommen wirklich nur noch aus Texas und Oklahoma bestand. Das hat die SEC nicht, das hat die Big 10 sicherlich nicht. Bei der ACC und Pac-12 kann man darüber diskutieren, aber da gibt es nicht diese zwei Programme, die über allem stehen, auch historisch betrachtet, sondern da gibt es halt Programme, gerade die ACC hat ja die großen Programme, die man heute groß nennen würde, sind ja nicht die großen Programme der ACC historisch betrachtet. Bei der Pac-12 sieht das nochmal ein bisschen anders aus. Von daher hat man in der Big 12 einfach das größte Problem, dass man eine eh schon, ja, vor nicht allzu langer Zeit zusammengewürfelte Conference aus zwei Conferences hat, bei der jetzt peu à peu quasi die besten Teams raus sind oder die Teams natürlich auch, die einfach am meisten Geld bringen. Und jetzt eben noch die beiden Big Player, die das Ganze noch gerade so, und zwar auch das ja nur sehr, sehr brüchig zusammengehalten haben. Daher ist die Big 12 ist dem Untergang geweiht, und ich denke, das wissen letztlich auch alle. Und aus dem Grund gibt es eben auch diese Allianz hier zwischen den drei anderen großen Conferences, weil die wollen der SEC was entgegensetzen, aber die Big 12 ist halt aus allem raus. Und es wird halt dazu kommen, dass man sich da um die Besten, den Best of the Rest halt ein bisschen prügelt und der ein oder andere dann eben in diese Conferences geht, in die drei, was dann ja vielleicht basketballmäßig Sinn macht. Bei allem anderen kann man da skeptisch sein. Es ist schön, dass West Virginia und Pittsburgh wieder einen Backyard Brawl haben, aber letztlich ist das sportlich jetzt auch nicht mehr ganz so relevant oder ist es ja auch schon lange nicht mehr. Von daher ist das, ja, wird man jetzt sich irgendwie langsam von der Big 12 verabschieden und die anderen Conferences werden noch größer.
Jetzt mal rein vom Geld her, nicht vom Sportlichen. Ist Oklahoma State mit Abstand der dickste Fisch, der übrig ist? Oder ist es Texas Tech? Oder ist es jemand anderes? Auch im Sinne von Revenue.
Für mich wäre es schon Okie State. Texas Tech ist ja jetzt historisch betrachtet auch eher ein kleines Programm und ich habe jetzt natürlich die Finanzen nicht im Kopf von all diesen Programmen, aber wäre jetzt meine Vermutung.
I would say Oklahoma State only because once a year they would play Oklahoma, but I mean there's a sign why Oklahoma State did not also was invited to the SEC. So to me, I would put them so close together, 51-49%, kind of, okay. I put them on the same level.
Nun, also, ja,
genau. Gedanke dahinter, nur ganz kurz, Christian, hatte das irgendeinen tieferen Gedanken noch, die Idee, wer da jetzt der Größte ist, oder war das einfach
nur... Die Frage ist, um wen man sich halt prügelt, ne? Also, ich meine, wir hatten das ja schon beim letzten Mal, dass das Texas Tech... Also wegen der Recruiting Base in Texas, also eines der Texas-Programme plus Oklahoma State wegen der sportlichen Relevanz vermutlich diejenigen sind. Was mich halt vor der letzten Sendung überrascht hat, wie groß Tech halt tatsächlich ist, zumindest was den Student Body betrifft, halt relativ gesehen ist. Ne? Gerade verglichen mit anderen Programmen, aber ja, das wird dann auch nicht immer die Rolle spielen, ja. Also die Universität Marburg hat auch sehr, sehr viele Studenten und ist sportlich in den letzten Jahren auch nicht wirklich in Erscheinung getreten, aber so sad, dass man die Mittelhessen Conference nicht wirklich öfter gewinnen konnte. Aber gut.
Man kann nicht alles haben.
Die Lahn Valley Conference.
Ja, dann müsste man tatsächlich mal so Conferences durch Deutschland ziehen. Das finde ich sehr, sehr lustig, aber ist vielleicht dann irgendwann mal Bonus-Content. Jan, kannst du dir auch schreiben. Das
ist okay, ist notiert.
Berlin-Brandenburg heißt ja beim Jugendländerturnier schon Big East.
Das stimmt.
Ja, das
wohl,
ja. Schon. Seltsam genug, als ich mir davon berichtete.
Ja. Ja, ich meine,
die ist ja in Solingen.
Man muss es ja wahrscheinlich selber auch, also das Sportliche, so im Football dominiert die SEC alles, im Basketball hatten sie ja die letzten Jahre nicht so viel zu melden, also klar Kentucky, aber ansonsten, die großen Player sind sie halt nicht, also, ist spannend, wie man das dann auch hinbekommt. Also vielleicht ist das eine oder andere Programm für eine Conference auch interessant, einfach wegen des Basketballprogramms, ne?
I mean, Baylor is a national champion, so ja. And that's the shame because, you know, being in Texas, you know, remember, I'm not a natural Texan, I've been naturalized, and I really do like, you know, I like loyalty. I like rivalry. I've been indoctrinated in, you know, when you see Friday Night Lights, there's something there that connects me going to a Texas high school, knowing what we did on Friday nights, what we did on Saturday nights, in the stadium and then the development into college football. And then, of course, you know, rooting for your NFL team on Sunday. So it really sucks for the Baylors and the Texas Techs and the Iowa States that, and a little bit of Oklahoma State that they it's all about money and it's not about natural rivalries. It's not about, hey, what can your program bring to our sport? And that's the reason why, let's say the Pac-12 really pushed for, you know, keeping it because the last thing they want is USC and UCLA to be poached by the ACC for some reason or the Big Ten. That's what was after the, you know, it's like, wait, if Texas and Oklahoma can go to the SEC, why can't USC and UCLA and Oregon and UW go to another conference or create their own? And so people are seeing that. And because what about the Arizonas? What about the Arizona States? Maybe, you know, some years they've made the Fiesta Bowl. Some years they've made the Rose Bowl. But those schools have taken a backseat to the big fish. but they're still relevant to number one college athletics in sense of swimming and diving and women's soccer and even men's soccer. The UT doesn't have a men's soccer Division I school, but or a Division I program. And, you know, so that's embedded into, as corrupt as it may be, it's still great to go to Dish Falk Field on a Wednesday afternoon and watch baseball and watch future major leaguers play. And I'm sure that goes across all campuses around the country. So that's the shame, is that everything's football driven because that does pay the bills, but it really sucks. You know, it's also marketing. Number two, think about it. Every Saturday they have the commercials, you know, and, you know, if you, all you have to do is watch those, the U documentary to show how that football team increased the number of undergraduate admissions applications during the 80s and the early 90s. People had no freaking clue who the University of Miami is. And because of football, they became that way. And now Baylor basketball. And or you think about Gonzaga. All you needed was this one basketball team, and now everyone knows who Gonzaga is, you know? And so it's so relevant to the marketing and the promotion and the branding of a school and the branding of a city, or even more importantly, the state, and especially the smaller states, that it's a shame that, you know, we have to take that away. So I really do hope the schools find a nice landing spot that makes sense to them, that they can be competitive. But right now, the big fish and the big fish wannabe are going to protect their asses first before they take care of the Baylors and the Iowa States and the Vanderbilts. Right now, I'm actually quite surprised that they didn't kick Vanderbilt out and bring in Oklahoma State. See, that then you know that Oklahoma State's a valued school, that they would kick out of Vanderbilt. But I think that there's too many politicians in the Southeast who went to Vanderbilt. That was not going to happen. So hopefully the small programs can survive this shift that's going on.
Ich hätte ohne Basketball oder College Basketball nie von der Gonzaga Universität gehört, nie von der Butler Universität und auch nicht von der Villanova Universität. Ja, also. Genau. So, was jetzt, wir nehmen Dienstag auf, vor ein paar Minuten gab es eine gemeinsame Pressekonferenz von Big Ten, ACC und Pac-12, aus der Jan jetzt nicht so wahnsinnig viel rausgekommen ist. Man will sich fokussieren auf Common Values, und man möchte mehr gegeneinander spielen im Out-of-Conference Scheduling, aber es gibt keine Realignments oder sonst was. Was nehmen wir davon mit?
Ja, haben wir ja letzte Woche schon mal angerissen und ein bisschen rumspekuliert, und das Spekulieren war gar nicht so falsch. Da kann man natürlich jetzt nicht sehr viel rausziehen. Also das, was jetzt beschlossen wurde, ist doch relativ butterweich. Und wenn man da liest, naja, wir haben ja nichts unterzeichnet, sondern wir können uns in die Augen gucken und haben einfach eine Abmachung getroffen, dann weiß man ungefähr, wie viel wert es ist. Sind ja durchaus nette Pläne, aber die haben jetzt, glaube ich, nicht die ganz große Relevanz. Also das Entscheidende, wenn wir jetzt beim Football sind, beim College Football, ist halt wirklich, wären halt wirklich die Interconference Games zwischen diesen Conferences, die eben vielleicht dafür sorgen, dass man attraktive Matchups hat in den ersten paar Wochen, wo ja der Großteil eben der Out-of-Conference Games stattfinden wird, dass man da vielleicht ein bisschen versucht, der SEC mit ein paar knackigen Duellen irgendwie das Wasser abzugraben. Ansonsten, ja, warten wir mal ab. Also die wollten ja auch sich eine so gemeinsame Position erarbeiten, was zum Beispiel das neue Playoff-Modell angeht oder ähnliches. Das scheint noch alles ja im Laufen, in Flux zu sein. Das wird sich zeigen. Es ist eine Allianz, die ein bisschen was verspricht, einfach deswegen, weil diese drei Conferences eben in der Defensive sind gerade, durch diesen Vorschuss der ACC. Und sich da vielleicht auch einfach natürlich auch ein bisschen was zusammenholen, was sich gut anfühlt. Also dass man eben in diesem Moment nicht allein ist. Das klingt jetzt ein bisschen esoterischer, als es sein soll. Aber ich glaube, das ist schon ein gewisser Grund, dass man weiß, okay, wir haben irgendeine Art von Kooperation, wie auch immer die genau aussehen wird. Wir haben so ein paar ganz grobe Linien jetzt festgezurrt, und alles Weitere muss man sehen. Und ich denke, in dem Rahmen wird das ablaufen, was natürlich nicht unbedingt sicherstellt, dass nicht der ein oder das ein oder andere Programm oder vielleicht auch die ein oder andere Conference querschießen wird, je nachdem, wenn es ihnen wirklich nutzt. Denn das haben wir ja in den jetzt auch in den vergangenen Monaten und natürlich auch in den Jahren zuvor gemerkt. Und das merken wir immer mehr, dass sozusagen diese alten Säulen, diese alte Tradition immer bröckeliger wird und letztlich die Programme schauen, wo sie bleiben erstmal. Und da sind natürlich dann irgendwelche Conference-Traditionen oder Verpflichtungen im Notfall nachrangig, wenn es einem wirklich viel nützt. Aber trotzdem, denke ich, ist das erstmal eine gute Sache. Und das vielleicht entwickelt sich auch was Größeres draus. Jetzt wissen wir erstmal nicht viel mehr, als wir vor einer Woche wussten.
Ja, genau. Also die Pac-12 überlegt wohl, ob sie ihre League Games von 9 auf 8 reduziert, damit dann halt immer ein Platz mehr ist für einen Big Ten oder ACC Gegner. Bisher sind von 2022 bis 2035, so weit wird ja schon vorausgeplant, 68 Spiele zwischen diesen drei Conferences geplant, 103, wenn man noch Notre Dame mit reinnimmt, die ja jedes Jahr USC, Stanford und 5 ACC Teams spielen. Da müssen wir schauen, wie das passiert. Christian, das Problem natürlich, weil ich schon sagte, es wird bis 2035 geplant, da sind noch TV-Verträge, da kannst du jetzt nicht sagen, gut, dann Jungs, September 2022, wir spielen jetzt mal 4 Spiele als Pac-12 gegen die ACC, so einfach ist das nicht.
So einfach ist das nicht. Die Teams planen zum Teil extrem weit voraus, wie gesagt, es gibt TV-Verträge und das Ding ist halt auch, eben mit den TV-Verträgen, die dann halt noch kommen, es ist ein windelwachsweiches Agreement. Es ist nachvollziehbar, warum sie das so machen. Das ist momentan im besten Interesse von allen. Aber es ist nichts, was einen bindet. Wobei letztlich ist nichts bindend. Das sieht man ja auch an den Ablösesummen, die jetzt an die Big 12 fließen werden durch Texas und Oklahoma beziehungsweise die SEC. Insofern mit Sicherheit eine gute Sache. Wir haben dieses Jahr schon das eine oder andere Marquee-Matchup, zum Beispiel zwischen Ohio State und Oregon, nur mal beispielhaft genannt.
Ja. Michigan, Washington.
Genau, also da sind schon, und ich glaube halt auch, dass für die Erweiterung des Playoffs, was ja, muss ja sehen, wann es tatsächlich kommt, aber dass auch das dazu führen wird, dass wir halt mehr von diesen guten Matchups haben werden, eben weil die Gefahr dann bei der Niederlage raus zu sein nicht mehr ganz so groß ist. Das vierer Playoff hat es jetzt schon ein bisschen aufgelöst. Und von daher muss man aber auch dann noch gucken, was diese Absprachen dann noch wert sind. Denn eins ist vollkommen klar, wenn die Commissioner der Conferences eine Möglichkeit haben, ihre Gelder zu steigern, dann werden sie das tun, auch unabhängig von den Absprachen heute. Also das, so realistisch sollte man sein. Aktuell ist das im besten Interesse von allen. Aber die Dauerhaftigkeit steht da für mich durchaus in Zweifel, wobei ich persönlich durchaus, also ich bin nicht böse, wenn ich diese Matchups zwischen den Conferences dann halt auch entsprechend habe. Was halt deutlich ist, dass halt die Big 12 kein Teil dieser Pläne war. Ne, das sollte man auch sagen. Was wenig überraschend ist, weil Jan hat ja schon, ich will nicht sagen, den Abgesang vorangetrieben, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es so läuft, ist ja schon sehr hoch. Da haben wir auch letzte Woche sehr, sehr ausführlich drüber gesprochen.
Jan ist der alleinige Totengräber der Big 12.
Das kann Richtig. Man wirklich, das Moment.
Jan hasst Defenses und deswegen hat er den Deal zwischen Texas und Oklahoma eingefädelt. Deswegen ist die Big 12 tot. Hast du gut gemacht, Jan.
Das lasse ich nicht auf mir sitzen.
Ja, doch, tust du gerade im Moment. Finde ich auch okay.
Sprachlos.
Ja, sehr schön. Nikola, ich würde sagen, ich habe einen Teil meiner Aufgabe für heute Abend schon erfüllt.
Sehr gut.
Ja, siehst du mal.
Dann.
Darf ich doch weiter mit ihm kommentieren? Das ist doch schön.
Ja.
Das war Teil der Abmachung? Na. Jetzt bin ich noch mehr sprachlos.
Du,
Leben ist hart und ungerecht.
Ich kann dir sagen, unser letztes reguläres GFL-Wochenende, also da schauen wir den Basket zur Vorbereitung, uns einzustimmen, ne? Also.
Ja, aber das wird dann das gute Spiel von den drei sein. Naja.
Ja. Ich weiß nicht, Nebraska gegen Fordham, ich bin mir noch nicht sicher. Aber ja, gut. Sal, nachdem wir jetzt über die Langzeitprognosen gesprochen haben, Sal, Texas 2021, was erwartest du sportlich?
Well, the interesting thing is that Texas Athletics is so strong. You know, they've won the Commissioner's Cup or whatever is the best sports program, winning the most titles and stuff. So, the money is coming in. football-wise, see, and like I said, that's the thing. No matter how good the baseball team does, no matter how good the women's diving team does, what dominates ESPN, what dominates Sport Radio 360 every Monday is you know, how Texas sucked in football and losing that game, or how did they lose that game. And I understand that. It comes with the territory. So I'm happy to enjoy it when they're good and take the hit. So,
Sal, wir hätten im März auch mehr über die Texas Longhorns geredet, wenn sie nicht gegen Abilene Christian rausgeflogen wären in der March Madness, weißt du? Also.
And that hurts the most. When they, was it also Northern Iowa like a year ago? It's like, oh God, it's just. But.
Es ist ja nicht nur Football bei den Longhorns.
Yeah, and but see, that's the thing. And, you know, with that opening comment, you know, Texas is back, you know, and I remember that was 2016. So did we really start 2016? I remember taping a show while I was also in a club like I am this year and watching the highlights. I watched the beginning of the game, but then I watched the highlights because it was, you know, it's a little bit later. And people saw me my Longhorn stuff and they said, hey, we saw the game today. I was like, oh, you saw it live? It's like, no, we just saw the replay. But, you know, so even Germans on vacation in foreign lands are watching the Texas Longhorns. So Steve Sarkisian coming in, he comes in with the pedigree. He comes in with his issues. You know, I truly believe in second chances. I believe that, you know, he studied under Saban. Will he be successful? Will he do the same thing that Mark Richt did and the other understudies? You know, Texas has been looking for those 5 years that we've been on the air, trying to find who can do what Mack Brown did, you know, and revitalize Texas. It's just that they've reached such a high level. There's only down to go. I know you can win championship Sal, so you're not at the top. But when it comes to the big fish, Texas is going to be the big fish. You know, every ESPN contract, every conference, you know, obviously the SEC wants Texas. So I tell you guys, I hate recruiting. I know that Texas recruiting is always top 10, top 15, you know, whatever. It has to translate in the field. So what do I expect this year is definitely lots of boost in the stadium, first of all. you know, it's funny that the Major League Baseball, just to go on a little tangent about booing in the fans, ever since the beginning of this year, they've been showing fans booing the Astros on the field. If you're Major League Baseball, why are you showing fans actively rooting against your own product? Even if it's the Longhorns, even if it's the Astros, even if it was a guy who cheated, if it was Mark McGwire and Sammy Sosa pumping themselves up, you can't allow that. So, but that's what we're going to see. I remember when the last days of the Southwest Conference, I went to many away games. Rice Owl Marching Band made fun of Texas and the big the Southwest Conference teams going to the Big 12. I remember A&M fans throwing shit at us and you know, it's just like that's going to happen. So that's number one. Lots of booing and anti-Texas stuff. I think what's going to happen at the beginning is they're going to have a good start, a solid start. There's going to be one tough loss for sure. That you're going to say, okay, Sarkisian has a lot of work to do.
Also der Spielplan geht los mit Louisiana Monroe, dann Arkansas auswärts, Rice, Texas Tech bei TCU und dann kommt Anfang Oktober dann Red River, Oklahoma.
So I see this happening. They're going to be Louisiana, Texas.
Das ist übrigens ganz kurz. Das ist nicht Monroe, sondern das ist das gute Louisiana.
Also das Louisiana, also das ja, nicht das UL, ja, sorry.
Also was in diesem Fall einen Unterschied macht, weil Texas, naja, sagen wir mal, also Louisiana ist echt nicht so schlecht und wäre auf jeden Fall ein lustiger Start.
Ja, I can tell you they're going to be 2-1, 2-2. Because they're going to lose to Arkansas, and then that's where the questions will come out. Maybe they'll be 3-1. TCU is always a tough out. Then you have Oklahoma, so they can start 3-3, 4-2, and I can see that happening. And there's going to be a game, whether it's Iowa State, whether it's West Virginia, that they're going to lose, and that's going to take them out of any good bowl game or whatever. But you know what? We did that with with Tom Herman. We did that with Charlie Strong. Unfortunately, there's no marquee game. There's no Notre Dame, Texas is back game in there. There's no Nebraska. There's no SEC school, an LSU game that they can, or a USC game that you can say that, okay, they at least did that. And that's why you need A&M on the schedule. That's why you need an SEC strong schedule. So, sure, we beat Rice. You know, guys, when the Big 12 started, I said, we are never going to play Rice and U of H again. I do not want to play them. So back to your original question and my original answer. With the SEC, I do not want to see them again on the schedule. There's no reason to play those schools anymore. And that alliance that you guys spoke about, I just thought about it when you guys were talking about it. Yes, the Pac-12 pushed it because they don't want to make sure anyone gets picked off. I already, you know, spoiled that. But isn't that what the spirit of college football is all about? That you play the strong teams in your first 2 to 3 games, and then you play a strong conference schedule to get a good bowl game. What this the conference alignment does is basically kind of protect that. But that's the whole thing that I grew up on. That's what we all grew up on, that the schools try to play, you know, as Bobby Bowden, you know, God rest, you know, rest in peace. I guess that's, you know, we can do a memorial on him. Anytime, any place. That's how Florida State, that should have been my example with Miami as well. Bobby Bowden brought some things like anytime, any place to play 5 games in a row on the road against top teams and go 3-2 as a non-major power at the time is freaking unbelievable. And he did it against the top schools. I don't want to lose to Rice. I don't want to lose to U of H. I don't mind losing to Alabama in Tuscaloosa. I don't mind losing to USC in Los Angeles or in Baton Rouge to LSU. But we have to play those games, and then one day we'll win those games, and Texas will be back.
Aber Sal, bedenke, dass gerade in der SEC das ein oder andere Team dafür bekannt ist, mindestens ein Spiel gegen eine absolute Obergraupe, manchmal ja auch durchaus ein FCS-Team zu schedulen. Also Alabama oder Auburn haben da, haben da ja immer mal irgendwie dann das Citadel drin oder ähnliche Kracher, wo du dann auch mal die Third und Fourth und Fifth Stringer spielen lassen kannst.
Sure.
Also das wird sich auch in der SEC nicht ändern für Texas wahrscheinlich. Und Rice ist da schon fast eine Nummer zu groß für das, was die SEC sich da manchmal zurechtholt.
But you can do that in the SEC. In the Big 12, you couldn't, right? They create the Big 12 to get away from the Southwest Conference. So why are they playing Rice and U of H? But they had to play them. Actually, it was for recruiting. Come to Houston. You can invite all the top Houston recruits. If you think back then, that's the reason why Vince Young came to Texas, all right? Because he's from Houston. So that's what you want to do. You have to play TCU to do that. So, but in SEC, that wasn't a recruiting thing. That was, as you said, it was to play the fourth stringers, to develop the program. Maybe that's what Texas will see now. Now we get to play Grambling State, Prairie View A&M.
Savannah State.
That's Savannah State. I'm thinking of the small Texas schools, Texas State, the Bobcats. You know,
but they're at least FBS.
Exactly, and so that's what you need to do, and to help build your. I mean, that's why Alabama can have 22 players of the. I mean, how many NFL teams are there? 30, 32 now, 30.
22.
So 22 players in the first round come from SEC schools. That's fucking ridiculous. And then they still are so strong. Well, because they can replace them with the guys they played throughout the whole year. And so that's why I hope we'll help build the program. So people worry that, Texas is going to go 7-5. I hope not. I hope we do go 10-1. I hope we're in Atlanta to play the championship game. And I hope we do what we did back in 95. Right, Jan?
Mm-hmm. 95 is ass kicking.
Okay, Jen, I enjoy the rest of the show. Thank you for bringing me back. And if you enjoyed this, I'll be happy to take your offer to be on again.
Of course.
Right.
Of Nikolai, course. Let's
Jan,
do it.
Christian.
Yeah.
So, danke sehr.
Always welcome.
Oops. And my singing voice is good, so it's getting ready.
Yeah. So next fixed date is Texas versus Rice. You have to be on the previous show.
Okay. I will do that.
It's a week before September 18th. So
yeah, we'll talk memories for sure.
Yeah. Okay.
All right, guys. Take care.
Take care.
Ich habe mir gerade mal das Out-of-Conference-Schedule von Alabama für dieses Jahr angesehen. Also Miami, Mercer, Southern Mississippi und New Mexico State.
Ich meine nur ein FCS-Programm, aber...
Ich wollte gerade sagen, sie mit Mercer ein ernsthafter Gegner immerhin dabei, aber...
Ja gut, das ist natürlich schon ziemlich lächerlich. Also von daher,
ja.
Das ist, lass mich raten, ist Mercer wieder...
Woche 2.
Ah, okay.
Diesmal New Mexico State ist 2 Wochen vor dem Iron Bowl und Arkansas
genau,
Woche davor.
Der Klassiker, dass man ein Spiel entweder direkt davor oder 2 Wochen davor, damit man so eine Art Bye-Week noch hat.
Ja.
So, Jan, ist für dich Texas dieses Jahr eher Sugar Bowl Material oder eher First Responder Bowl Material?
Erst eher First Responder Bowl. Also ich glaube zwar, dass Sarkisian eine wirklich gute Wahl ist. Ich meine, was der letztes Jahr aus der Offense von Alabama noch zusätzlich rausgeholt hat durch seine wirklich mega kreativen RPOs und RPO-Schemes, das war sehr beeindruckend. Also kann ich nicht anders sagen. Und ich glaube, dass er wie gesagt, gute Wahl ist, der das Programm zurückbringen wird, wohin auch immer, wo auch immer Texas hinweg gehört. Da kann man trefflich überstreiten. Das hängt davon ab, wie lange man dieses Programm schon beobachtet. Aber ich glaube schon, dass die im ersten Jahr ein bisschen Probleme haben werden. Naturgemäß, ich bin bei der Defense ein bisschen skeptisch. Und in der Offense haben sie mit Bijan Robinson halt einen Monster Running Back, der wird viel tragen, wer auch immer dann Quarterback sein wird von den beiden, die sich da duellieren, Card oder Casey Thompson. Aber ist naturgemäß dauert es ein bisschen und man hat halt ja ein Oklahoma in der Conference, das wirklich super gut aufgestellt ist, auch defensiv gut aufgestellt ist, werden wir vielleicht gleich nochmal drüber reden. Man hat ein Iowa State, wo ja, nicht nur Matt Campbell vielleicht, der sein letztes Jahr macht, wo sehr, sehr viele Starter und auch Starter, die eigentlich hätten in die Draft gehen können, mindestens zurückkehren. Das wird schwierig. Das wird sehr, sehr schwierig. Natürlich ist Texas rein talentmäßig, Sal hat es ja angesprochen, allein recruitingmäßig immer dabei. Aber sehe ich dieses Jahr noch nicht unbedingt. Kann ja sein, dass Sark überrascht, aber ja, würde ich ein Fragezeichen hintermachen.
Christian, geben wir den Titel dann direkt Oklahoma oder schauen wir noch auf Iowa State? Also Oklahoma, das Out-of-Conference-Schedule, Tulane, Western Carolina, Nebraska und Iowa State, Northern Iowa, Iowa und Nevada, Las Vegas.
Also Oklahoma muss der klare Favorit sein. Und eine Sache, die noch dazu kommt, wir hatten das letzte Woche, ja, durchaus ausführlich diskutiert, dass Teams halt auch ein paar Lücken schließen können durch diese One-Year, oder diese einmalige Transfer mit direkter Spielerlaubnis. Ja, wie gesagt, ich finde es richtig im Sinne der Spieler, weil die Coaches können auch machen, was sie wollen. Aber da kannst du dir natürlich Lücken schließen und Rattler wird ja in Teilen durchaus kritisch gesehen, ist jetzt vielleicht auch nicht der akkurateste Passer vor dem Herrn, aber der wird die Offense schon tragen. Und rein vom Talent her müssen wir uns nicht unterhalten, dass Oklahoma in den letzten Jahren auch im Recruiting sehr, 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 sehr stark abgeschnitten hat. Und die sind schon der klare Favorit. Iowa State ist natürlich so die Feel-Good-Story und es ist zu vermuten, wenn Matt Campbell da mal weg ist, dass das Programm, ich will nicht sagen, direkt wieder Richtung Bodensatz geht, aber dann vermutlich früher oder später wieder dorthin geht. Ja, aber Ich würde den Cyclones schon ein sehr gutes Jahr gönnen, aber die Sooners sind der Favorit. Und deswegen ist es zu früh, einem Team einen Conference-Titel zu geben, aber alles andere wäre schon sehr überraschend.
Was halt dieses Jahr für die Sooners spricht, wenn ich das noch kurz einmal ausführen darf, ist halt wirklich, dass sie den ja vielleicht rundesten Kader seit Jahren haben. Ich meine, wir wissen von Lincoln Riley seiner tollen Offense und dass die ungefähr unter jedem Quarterback, ob er Kyler Murray, Baker Mayfield oder Jalen Hurts heißt, funktioniert. Und mit Rattler hat das ja letztes Jahr nach kleineren Schwierigkeiten zu Beginn, da dann am Ende auch richtig, richtig gut ausgesehen. Ich meine, der wird halt wahrscheinlich der nächste Top-Quarterback-Prospect eben des Sooners werden. Und er hat dann natürlich dieses wirklich tolle Receiving Core, was tief ist, was wirklich auch unterschiedliche Spielertypen hat, wo dann auch noch letztes Jahr dann jemand wie Marvin Mims kommt und als Deep Threat super überragt, gleich als True Freshman, obwohl er ja durchaus ein paar Konkurrenten da auch hat. Jetzt haben sie sich noch im Transferportal, Christian ist angesprochen, haben sie sich noch bedient, haben noch gerade sich bei Tennessee bedient und dort noch ein paar, also mit Morris einen tollen Tackle und Eric Gray einen sehr interessanten Running Back auch noch sich zusätzlich geholt, weil man hat ja sonst schon nichts eigentlich. Nur das Spannende ist halt, dass sie die Defense in den letzten Jahren, das hat man so langsam gemerkt, das dauert ja auch ein bisschen. Ich meine, wir haben uns oft genug über die Big 12 Defenses ausgelassen und auch vollkommen zu Recht ausgelassen, aber mit dem Alex Winch, der DC, der ja von Ohio State kommt, haben sie einfach auch ein bisschen mehr Risiko gegangen. Nicht immer diese Prevent-Defense mit softer Cover 4 und bloß keinen Tiefen reinkriegen. Dafür kriegen wir dann drei Mittellange und dann ist es das Ergebnis nachher dasselbe. Sondern wir haben jetzt einfach jemanden, der auch ein bisschen was von Defense versteht, der einen tollen Pass-Rush aufgebaut hat. Die haben halt drei starke Front-7-Spieler für den Rush. Mit Nick Bonito auch für mich einen kommenden Star, der einfach wahnsinnig explosiver Outside-Speed-Pass-Rusher ist. Sie haben ein tolles Linebacker, eine Linebacker-Unit. Sie haben ein bisschen Fragezeichen hinten in der Secondary, aber insgesamt sieht diese Defense auf dem Papier halt deutlich besser aus als die letzten Jahre. Und wir wissen ja eins, eine, sagen wir mal, mittelgute oder leicht überdurchschnittliche Defense ist in der Big 12 halt schon eine Top-Defense. Und ich glaube, dass die Sooners halt dieses Jahr eben die Chance haben, wirklich weit zu kommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwer rankommen kann. Ich würde es Iowa State gönnen, einfach weil Campbell halt wirklich mein Typ Coach ist und der einfach ein Programm da aufgebaut hat aus dem Nichts. Ja, auch nicht mit Tollen. Die sind ja immer noch kein gutes Recruiting-Team, Iowa State. Das ist ja wirklich rein Talententwicklung. Nicht rein, ist natürlich Quatsch. Da sind schon auch bei allen diesen Teams sind da talentierte Jungs bei. Aber was der aus sozusagen aus diesem ja eher durchschnittlichen Talent rausgeholt hat, das ist absolut sensationell und darum bin ich da bei Christian. Ich kann mir schon vorstellen, dass das, weil da eben, das ist sozusagen, da ist kein wirkliches Fundament geschaffen worden, weil Iowa State dafür auch so wahnsinnig wenig hergibt. Und das ist halt Matt Campbell alles. Und der hat jetzt einfach viele, viele Spieler, die es wahnsinnig gern für ihn spielen, sich für ihn zerreißen. Die hat er halt, ja, was heißt überredet? Die Spieler haben es ja freiwillig gesagt, haben gesagt, wir kommen sofort zurück. Ich meine, sie hatten letztes Jahr den größten Erfolg, dass sie halt einen New Six Bowl nicht nur erreichen, sondern auch gewinnen den Fiesta Bowl. Und trotzdem, diese Spieler hätten sagen können, hey, das ist das, was Iowa State hier noch nie erreicht hat. Das ist das sozusagen die Krönung meiner College-Karriere. Jetzt versuche ich's. Und da sind so viele zurückgekehrt. Das zeigt einfach, wie sehr dieses Team für ihren Coach lebt. Die wollen halt noch einen Anlauf nehmen. Nur, ja, trotz einem tollen Laufspiel mit Breece Hall, trotz einer wirklich underrated Defense mit tollen Schemes, Schemes, wo ja auch wirklich NFL-Coaches ankommen und sich die abschauen, wie man gegen Spreads agiert mit so einer 3-3-5 Defense. Das ist wirklich ja einfach abgefahrener Scheiß. Aber gegen Oklahoma, ich sehe es nicht. Ich würde es ihnen super gönnen. Und nachdem Oklahoma und Texas auf dem Weg zu grüneren Wiesen sind, erst recht.
Und blauerem Himmel, den wollen wir
nicht. Und blauerem Himmel, ja, blauerem Himmel weiß nicht, vielleicht auch mehr Sonne in der SEC. Aber ich würde es ihnen extrem gönnen, überhaupt keine Frage. Die Sympathien sind klar verteilt. Ich sehe es nur nicht, weil Oklahoma gerade dieses Jahr einfach auch so ein wahnsinnig rundes Team zusammen hat. Aber wer weiß.
Kurz, Jan, Oklahoma, eher Sugar Bowl oder eher Cotton Bowl? Cotton Bowl ist dieses Jahr ein Halbfinale,
ich habe sie dieses Jahr in die Playoffs getippt und ich hätte kein Problem damit, wenn ich mal wieder mit Tipps falsch liege, so ist es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass dieses das Jahr ist. Wir reden ja gleich auch noch über andere Teams, die halt vielleicht irgendwo auch ein paar mehr Fragezeichen als sonst haben, wo nicht alles zurückkommt oder wo man auf Quarterback vielleicht schauen muss oder so. Oklahoma ist auf Quarterback gesettelt, ist in der Offense gesettelt, hat eine Defense, die deutlich besser sein dürfte und die letztes Jahr auch schon am Ende der Saison deutlich besser, aber ich sehe die in den Playoffs.
Christian?
Gehe ich mit, ja.
Gut. Dann gehen wir es vielleicht für den Rest, die restlichen Power 5 alphabetisch durch. ACC Atlantic. Wer sorgt dafür, dass Clemson Christian nicht jetzt schon die Reise zum ACC-Finale buchen kann?
Ja, das ist meine Antwort.
Ich habe gerade irgendwie gehofft, dass...
D- Die Konkurrenz wäre Boston College, Florida State, Louisville, NC State, Syracuse und Wake Forest.
Ich glaube, das Florida State, es gibt Menschen, die würden sagen, leider, nicht mehr ganz so also, dass sie weiter auf dem Weg nach oben sind wieder. Also, dass es nicht mehr ganz so dramatisch schlecht ist, wie irgendwie vor allen Dingen 2018, 19. 19 war dieses horrende Jahr, ne? Letztes Jahr war auch nicht gut, aber.
Weil das letzte Jahr auch richtig scheiße war, auch mit dem ganzen, also mit Norwell als neuem Coach und dann noch diesen ganzen Hickhack um seine, ja, nicht so sensiblen Aussagen bezüglich Black Lives Matter und, also.
Ja, das war ein bisschen.
Ja, aber sagen wir es mal so, also, wir versuchen einfach 2020 zu vergessen, gerade Big Ten und Pac-12 komplett und beim Rest so weit wie möglich.
Also das Ding ist halt, Clemson hat auch ein paar mehr Fragezeichen, ich glaube, wovon sie profitieren, dass DJ, ja,
der auch richtig eingecashed hat bei diesen Name, Images und Likeness-Geschichten.
Dr. Pepper, Fansville, er darf das Gesicht dieser neuen Werbung sein, die ja durchaus national ausgestrahlt wird und so. Ja.
Also der hat schon mal ausgesorgt, bevor der NFL Draft überhaupt stattfindet.
Ja. Ja, also dass der halt schon im letzten Jahr einiges an Spielzeit sehen konnte. Ich meine, das erste Spiel gegen Notre Dame hat er, glaube ich, sogar komplett gespielt, weil Lawrence raus war. Das wird Clemson helfen dieses Jahr. Also, ne, sie haben immer einen gewissen Turnover, sie haben immer, was ja auch durch das Recruiting belegt ist, Leute, die in den Draft gehen und dann professionell spielen. Wobei man das ja, dieses professionelle Spielen wird man dann mit Sicherheit auch auf einen anderen College-Spieler vielleicht irgendwann mal sagen können, aber das war nebenbei. Sie sind der klare Favorit, zumindest in der Conference, in der Division. In der anderen Conference gibt es durchaus das eine oder andere Team, wo ich sage, die könnten zumindest besser werden, als man vielleicht denkt, aber der Weg erstmal dieses Conference-Championship-Game sollte relativ simpel sein, auch wenn wir sehr früh wissen werden, wo die Tigers stehen werden, eben durch dieses Spiel, Nikola, was wir vielleicht eher kommentieren sollten als an dem Samstag ein anderes Spiel aus Baden-Württemberg, aber das ist nur nebenbei, gegen die Georgia Bulldogs. Das wird mit Sicherheit eines der Highlights der Saison.
Ja, aber für Clemson gefühlt, bis es dann irgendwann in Dezember geht, das Einzige, wenn ich mir den Schedule anschaue, danach kommt South Carolina State, danach kommen die ganzen Trümmertruppen aus der eigenen Division und von der anderen spielen sie Pittsburgh. Und das war's. Dann spielen sie halt South Carolina am Ende und UConn Mitte November. Super.
Ja.
Die spielen ansonsten von den Starken aus der Coastal spielen sie niemanden. Sie haben Georgia Tech und Pittsburgh. Das war's.
Ja. Georgia Tech, glaube ich, schon wird besser sein, aber ja, es ist.
Ja, aber jetzt verglichen mit Miami und North Carolina.
Ja, das ist wirklich einfach jetzt nicht das erste Jahr, dass diese Conference in einem wirklich erbärmlichen Zustand ist. Das ist ja nur letztes Jahr ein bisschen kaschiert worden, dass Notre Dame da mal mitwirken durfte. Aber ansonsten...
Genau, Notre Dame ist wieder raus und spielt seinen traditionellen Schedule.
Genau. Und von daher kann man eigentlich... Weiß ich nicht. Also in der Atlantic gibt es eigentlich wirklich kein Team... Wer soll das sein? NC State? Nein. Boston College hat einen spannenden Quarterback mit Joe Kovac, aber nein. Das wird nichts. Also, und wenn man gesehen hat, wie Uyongalele halt dieses Spiel gegen Notre Dame, was jetzt aber verloren haben, wie unfassbar er performt hat, was der für einen krassen Rocket Launcher hat. Also der Arm ist ja wirklich nicht von dieser Welt und der wird halt auch nochmal ein bisschen besser werden. Das war seine True Freshman Saison. Das macht nicht unbedingt viel Hoffnung, dass die Atlantic da wahnsinnig spannend sein wird.
Gut, also das ist die eine Seite. Die andere Seite, da duellieren sich dann Christian, also Duke, Georgia Tech, 14 Miami, 10 North Carolina im Preseason-Ranking, Pittsburgh, Virginia und Virginia Tech. Bei Virginia Tech wird man vermuten, dass der Coach vielleicht einer derjenigen ist, die besonders auf dem Hot Seat sitzen. Was erwarten wir da?
Auf North Carolina bin ich sehr gespannt. Also zum einen.
McBrown?
Genau. zu einem Mac Brown, zum einen eine sehr, sehr gute Entwicklung, zum anderen aber auch die beiden Top-Running-Backs in den Draft verloren. Zwei unterschiedliche Typen mit Diami Brown, einen guten Wide Receiver in den Draft verloren. Also die haben vor allen Dingen offensiv schon einiges an Substanz verloren. Sam Howell, klar, der wird eher besser als schlechter werden und wird mit Sicherheit auf vielen Boards dann auch, ja, der, also viele NFL-Fans, deren Teams stinken, werden mit Sicherheit auf Sam Howell schauen, weil der durchaus dann auch interessant sein könnte für den Draft. Über den OC, Jan, haben wir ja schon mehrfach geredet. Nee. Also, weiß ich nicht, habe ich so meine Schwierigkeiten mit. Virginia Tech muss abliefern. Also der Fuente muss, glaube ich, abliefern, weil eigentlich sieht man sich da schon auf dem Weg nach oben. Miami ist irgendwie schwierig greifbar für mich. Gefühlt haben sie, rekrutieren sie auch gar nicht so schlecht.
Der Quarterback ist doch wieder da.
Der Quarterback ist wieder da.
Ja, Derrick King mit dem, im sechsten Jahr, der ehemalige. War das nicht noch der Houston Quarterback, ja, der noch Florida State mit verprügelt hat, oder war das jemand anderes? Ja.
Nein, das ist auch so. Du meinst Ward, glaube ich, der damals.
Stimmt, es war noch Ward.
Aber Derrick King muss man natürlich gucken, wie der von der Verletzung zurückkommt, aber das ist natürlich trotzdem ein dickes Plus.
Ich weiß nicht, Jan, vielleicht kannst du mir mehr. Ich meine, ich habe ja mit Miami grundsätzlich meine Schwierigkeiten, das ist hier in diesem Podcast bekannt. Aber ich kann
hast du mehr mit Miami oder mit Florida State? Das ist jetzt eigentlich die entscheidende Frage.
Ja, das sind Unterschiede.
Ich glaube, Miami mit der Stadt im Allgemeinen, weil über die Dolphins hat man ihn auch des Öfteren lästern hören. Und spätestens, wenn dieses Formel-1-Rennen auf dem Parkplatz des Stadions stattfindet, wird er auch über das Formel-1-Rennen lästern. Also von daher, bei Christian glaube ich, dass es allumfassend Miami ist.
Naja, wenn wir zum Thema Flächenverdichtung reden, ist das halt ein Problem deiner Formel-1-Strecke. Aber naja, lass uns nicht politisch werden. Ja. Ich habe heute an dem Tag als Grüner genug gefressen mit der Kommunikation meiner eigenen Leute. Aber egal.
Warum hast du bei diesem wunderbaren Lied nicht mitgesungen?
Nee.
Okay, heute nicht. Okay.
Nee, ich singe ja gerne, aber ich überlasse das hier in dem Podcast eigentlich ausschließlich Saal. Von daher...
ist auch besser.
Ja, vielleicht
ich will auch nicht.
Ich kann Miami dieses Jahr sportlich noch weniger greifen als die anderen Jahre. Das ist irgendwie so ein bisschen mein Problem. UNC ist irgendwie der Favorit, auch weil Mac Brown halt rekrutiert, wie von der Tarantel gestochen. das ist halt auch ein kleines Problem für Clemson, weil die haben sich in den letzten Jahren in North Carolina bedienen können, wie sie wollen. Und jetzt bleiben ganz viele von den Prospects halt in Anführungszeichen zu Hause und spielen für UNC. Und das wird eine Dynamik sein, die relativ interessant ist. Und bei Mac Brown glaube ich halt auch nicht, dass der nochmal woanders hingeht, sondern der sagt, hey, das ist my last ride. Und also das wird auf jeden Fall in den nächsten Jahren ein spannendes Programm, bin ich von überzeugt. Aber keine Ahnung, Jan, vielleicht kannst du mir mit Miami helfen und auch zum Rest ein bisschen was sagen. Virginia Tech bin ich sehr gespannt, weil ganz ehrlich, die haben eigentlich immer unter meinen Erwartungen gespielt die letzten Jahre. Und ich habe vorhin in Memphis einen guten Coach gehalten.
Ich auch, ganz klar. Also bei Miami bin ich dieses Jahr, das hängt natürlich davon ab, wie gesagt, bei D'Eric King hängt es natürlich davon ab, wie fit ist er. Aber grundsätzlich bin ich da eigentlich relativ optimistisch, auch wenn ich es nicht gern wäre, weil ich jetzt auch nicht der größte Fan dieses Programms bin. Da sind wir nah beieinander. Aber die haben halt eigentlich ein ziemlich gutes Team zurück. Die haben in der Offense haben die viele Skillplayer zurück. Sie haben Charleston Rambo von Oklahoma dazu bekommen. Sie haben trotz dem Abgang von Brevin Jordan noch einen guten Tight End mit Mallory. Das sieht gar nicht schlecht aus. Und in der Defense ist einiges da geblieben, bis auf natürlich die Pass Rusher. Und haben halt aber da in der Secondary ein paar super interessante Spieler. Also die ganze Secondary ist eigentlich stark besetzt. Haben sie von Georgia noch den Stevenson, einen Star oder Nickel Corner gekriegt. Die ist bis in die Tiefen mit Blades, mit Baba Bolden. Die haben tolle Safeties. Ich könnte mir vorstellen, dass ich würde aktuell vom Bauchgefühl fast eher auf Miami als auf UNC tippen. Dieses Jahr noch. Du hast vollkommen recht, UNC stellt sich gerade für die Zukunft super auf. Nur das Problem, was ich da ein bisschen sehe, und das ist vielleicht ja auch, man weiß es, oder sagen wir mal, es ist mehr Unwägbarkeit, denn wir haben jetzt das Problem, du hast es angesprochen, die beiden Runner sind weg. Also diese beiden, die sind ja auch super Receiver gewesen, beide. Auch Javonte Williams. Die haben dann eben Diami Brown und Des Newsome, die beiden Starting Receiver verloren. Das waren die vier Spieler, die am meisten Pässe gefangen haben die beiden Runner und die beiden Starting Receiver. Und jetzt steht Sam Howell da mit einem komplett neuen Skill-Core quasi. Natürlich hat er mit dem einen oder anderen schon zusammengespielt und der ein oder andere hat auch schon Pass gefangen, aber trotzdem ist das für ihn natürlich eine sehr, sehr ungewohnte Situation und natürlich auch eine Chance. Das muss man auch sehen, weil wenn Sam Howell jetzt mit neuem Runner und einem neuen Receiving-Core, wo ein paar talentierte Jungs drin sind, aber eben unerfahrene Jungs, wenn der mit denen jetzt nochmal richtig was auflegt, dann macht es ihn für die Draft natürlich noch interessanter, weil dann klar ist, es liegt an Sam Howell. Der kann halt seine tiefen Bomben auch werfen, wenn eben da unerfahrene Receiver stehen oder unerfahrenere. Und das ja wird spannend zu sehen sein, wie sich diese Offense dann entwickelt und wie sehr er dazu beitragen kann, dass das relativ schnell wieder klickt, weil ich könnte mir schon vorstellen, dass es da gerade so die ersten Wochen ein paar Anlaufprobleme gibt. Und die Defense sah halt zum Teil wirklich auch richtig scheiße aus, Entschuldigung, aber war so. Also da, ich bin mit beiden, also am Anfang fand ich den Bateman, den Defense-Coordinator, relativ spannend, weil der so aggressiv hat spielen lassen. Nur aggressiv ist halt irgendwann auch blöd. Dann stellen sich halt Teams drauf ein. Da konnten einige Teams schon entweder, also wahlweise gut gegen laufen und gegen passen. Also ja, da bin ich so ein bisschen skeptisch. Also von daher, ich sehe Miami gerade ein Stück davor, aber natürlich vollkommen klar, die Tar Heels in den letzten Jahren und jetzt ja auch gerade wieder fürs kommende Jahr, was die halt an Land ziehen, auch an Five Stars, an hohen Four Stars, die sind auf einem guten Weg. Frage ist, ob es dieses Jahr nicht einen kleinen Rückschritt gibt, einfach deswegen, weil doch viele wichtige Spieler weg sind und die Defense ein paar Fragezeichen aufweist.
Wir haben jetzt
bei Virginia Tech ganz kurz noch einen
Travis Einsatz Shaw gezogen, die bei North Carolina. 6'5", 310 Pound Defensive Tackle, 18. Overall Prospect.
Genau, also bei Composite ist er, glaube ich, noch höher. Also das ist glaube ich, da sogar ein Top-5-Prospect gewesen. Das ist jetzt nicht der erste Five-Star, den sich Mac Brown holen kann. Also da versteht er wirklich was von. Bei Virginia Tech, weiß ich nicht. Da bin ich ehrlich gesagt gerade ein bisschen skeptisch. Die haben ein paar interessante Spieler, aber es ist auch gefühlt dauernd Unruhe drin. Also dauernd Unruhe natürlich, weil seit 2 Jahren, und ich fand auch am Anfang viel zu früh, dass da schon unter Fuentes Stuhl ein bisschen gezündelt wird. Und hängt dann so ein bisschen oder wird dann ein bisschen davon abhängen, ob es in der Offense halt jetzt mit dem Burmeister, mit dem ehemaligen Oregon Quarterback, der jetzt gar nicht so, oder nicht so besonders ausgesehen hat, aber angeblich jetzt einen guten Eindruck gemacht hat im Camp, ob die da irgendwie jetzt ein bisschen auf den grünen Zweig kommen. Aber bei Virginia Tech die sehe ich doch noch ein ganzes Stück dahinter. Vielleicht können sie überraschen. Wie gesagt, haben auch in der Defense ein paar interessante Spieler, aber weiß ich nicht.
Out of Conference Schedule bei Miami, das hat was. Alabama, Appalachian State, Michigan State, Central, Connecticut State. Das sind die ersten 4 Wochen bei Miami. Bei North Carolina haben wir Georgia State, dann spielen sie Ende Oktober bei Notre Dame und dann eine Woche vor Thanksgiving gegen Wofford.
Nicola, zu Miami muss man vielleicht sagen, da war bis Sonntag noch Monta Bauer gescheduled, aber da die Trier mit 50 Punkten weggeprügelt haben, hat Miami gesagt, nee, die spielen wir nicht.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Und bei Virginia Tech, die spielen direkt gegen North Carolina am ersten Wochenende, dann Middle Tennessee, dann auswärts West Virginia, dann Richmond, das klingt nach FCS. Aber das war ja vor 2 Jahren gegen
Furman.
Das war ja vor 2 Jahren gegen Furman auch so eine Geschichte. Danach Notre Dame. Und am Ende kommt dann noch Miami. Aber so UNC, West Virginia, Notre Dame. Wie schnell wird der Sitz heiß, Christian? Für Fuente.
Ich glaube, der ist schon ziemlich heiß, oder?
Ja, aber wann wird's, sagen wir es mal so,
eine Losing Season, würde ich sagen, ist durch. Und selbst eine ausgeglichene Bilanz ist, glaube ich, ein Problem. Also, ich rede da von Conference-Bilanzen. Eigentlich ist der Anspruch von Virginia Tech, man darf ja nicht vergessen, das ist historisch eines der großen Programme der ACC. Ja. Oder zumindest der größeren. Ja? Ich meine, ich habe ja noch Zeiten erlebt, da hat Tyrod Taylor nicht Probleme mit einem Arzt gehabt und hat starten können, ein paar Spiele auf Quarterback und hat Virginia Tech relativ weit geführt. Ich glaube schon, dass der irgendwie sowas in Richtung 8-4 oder bringen muss, 7-5 vielleicht. Aber weil der Anspruch ist eigentlich ein anderer bei den Hokies.
8-4 ja. Wäre, er gewinnt alles außer UNC, West Virginia, Notre Dame und Miami.
Nein, ich bin gerade nur bei Tyrod Taylor und Out-of-Conference-Games, aber lassen wir das Thema mal.
Ich erinnere mich nur an den, war das gegen West Virginia, das Bowl-Spiel? Nee, gegen Michigan, oder? Was wechsle ich denn da gerade? Egal. Sie haben, wenn mich alles täuscht, haben sie einen Major Bowl gespielt mit ihm. Aber ich bin mir gerade nicht mehr sicher, welchen.
Mit Taylor und nicht mit Logan Thomas, ja?
Ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
Sie haben auf jeden Fall...
Ja, Logan Thomas, haben Sie das Ding gegen Mississippi State gespielt, oder bin ich doof?
Sie haben einige. Also mit Taylor haben sie, glaube ich, mehrere sogar. Das war ja okay. Die Zeit, also die gute Zeit der Hokies. Aber da gibt's ein Spiel, das ich nicht vergessen werde, mit einem Third and Long, mega langen Pass gegen ein Team aus dem Mittelwesten, was mittlerweile in der Big Ten spielt. Aber das lassen wir jetzt.
Das wusste ich nicht. Die Schluss habe ich nicht mehr auf dem Schirm gehabt.
Nee, wenn ich an Tyrod Taylor als College-Spieler bei den Hokies denke, mit diesem seltsamen Dunkelrot, was auch immer für ein Dunkelrot es sein soll. Jetzt, wenn Julian zuhört, der weiß bestimmt, was das jetzt modisch bedeuten soll oder ob das ein tolles Jersey ist oder nicht. Ich weiß es nicht, es ist auf jeden Fall eine ungewöhnliche Farbe und wenn ich ihn da sehe, dann sehe ich ihn rausscramblen und einen tiefen Pass auf die rechte Seite werfen. Aber lassen wir das Thema mal, weil das waren natürlich noch die besseren Zeiten der Huskers als jetzt, aber das war ein Spiel, was mir echt wehgetan hat.
Also ich kann dir bieten, 2010 ACC Champion gegen Florida State und dann Orange Bowl gegen Stanford.
Naja, das war's, genau. Das ist richtig.
Sehr gut.
Gut, dann, also wer steht im Finale, wer steht im ACC-Finale, Jan?
Ich würde sagen Clemson gegen Miami.
Christian?
Ja. Du musst jetzt UNC nehmen, Christian.
Ich nehme jetzt auch UNC.
Also
Clemson UNC und Clemson gewinnt.
Gut.
Dann. Nicht Boston College, wie schade eigentlich, Christian.
Ja, Boston College hat den falschen Headcoach mit Adasius Offense. Hätte ich denen noch mehr zugetraut, aber jetzt kommt hier dieser komische Typ und lässt irgendwelche Pistol- und Shotgun-Snaps spielen und kein Mensch weiß, was das soll, ja, aber gut.
Diese wunderbare Statistik von vor 2 oder 3 Saisons, wo es darum ging, wie viel Snaps der Running Back in Stacked Boxes läuft und AJ Dillon war da der mit Abstand Beste und sein Backup David Bailey war, glaube ich, so der 5. Beste landesweit. Also das war schon relativ beeindruckend. Ja.
Wie oft rennt ihr 9-Mann-Box in Boston College? Yes.
Das Krasse ist, dass Dillon ja trotzdem seine Yards gemacht hat. Also als College-Back war der ja schon stark, aber...
Deswegen musste man ihn auch in der 2. Runde picken, nicht wahr,
das
Brian?
Das ist eine andere Frage, das habe ich nicht gesagt. Aber ja.
Auch so eine schöne volle Box Cover Zero, da können wir uns, Christian und ich, uns für begeistern. Also das ist nicht
so. Oh ja, schönen Gruß an die Hurricanes aus dem Saarland.
Oder All Out Blitz, Hashtag Greg Williams, aber lassen wir das Thema vielleicht auch.
Oder das, ja. Das ist auch fantastisch. Ja. Nun, wir wechseln in die Big Ten. Die Big Ten, wieder letztes Jahr reden wir nicht drüber. Das war ja das konnte man sich ja nicht mehr anschauen am Ende. Auch weil sie einfach nicht mehr gespielt haben. Das kam dann erschwerend dazu. Die Big Ten dieses Jahr, wie gesagt, wer Covid hat, hat dann halt Pech gehabt. Das heißt, mal schauen, wie das so läuft. Der Osten, Indiana, Maryland, Michigan State, Michigan, Ohio State, Penn State, Rutgers. Der Westen, Illinois, Iowa, Minnesota, Nebraska, Northwestern, Purdue und Wisconsin. Fangen wir mit dem Westen an, Christian. Ja, Wisconsin Preseason Ranking auf 12, Iowa auf 18. Wir hatten in den letzten Jahren immer wieder mal Northwestern, die da mal rumgehüpft sind. Wen sehen wir da vorne?
Ja, Northwestern hat schon ein bisschen Substanz verloren. Wisconsin ist mir an 12 sogar noch ein bisschen unterschätzt, auch wenn ich meine, mir sind diese Preseason-Rankings egal, aber...
Aber es ist trotzdem unterschätzt, obwohl es dir egal ist, ist richtig.
Ja.
Er hat recht. Also nicht also mit der Einschätzung, sondern er hat ja recht mit dem, was er sagt.
Also ich glaube, dass Wisconsin ein sehr gutes Jahr spielen kann. Oder ich bin mir eigentlich fast sicher, dass die eins spielen werden, wenn sie nicht total viele Ausfälle haben werden. Deswegen sind sie für mich auch der klare Favorit. Iowa. Ich will nicht zu sehr ins Klischee verfallen. Aber sie haben halt in den letzten Jahren relativ viel Klischee-Football gespielt. Bis auf das Jahr, wo sie Fant und,
Hockenson,
genau. Wo sie sich dann mal erlaubt haben, ein bisschen mehr zu werfen. Aber auch die werden wieder gut sein. So bizarr es klingen mag, ich bin auf Illinois gespannt. Also ich weiß zwar, was da kommen wird mit Brad Bielema. Ich bin aber gespannt, wie schnell er die wieder konkurrenzfähig hat. Denn, also ich glaube, wir sind uns einig, dass wir Lovie Smith alle nicht für einen Ahnungslosen halten, was Football betrifft, aber er hatte halt wirklich gestruggelt, muss man sagen. Bielema ist jemand, der die Conference extrem gut kennt. Ich meine, man könnte jetzt sagen, von Arkansas in der SEC West zu Illinois in der Big Ten West ist vielleicht von der Schwierigkeit her nicht ganz so dramatisch, aber es ist trotzdem nicht so einfach, obwohl man ja in Illinois eigentlich rekrutieren können müsste mit dem Großraum Chicago. Aber ja, auf die bin ich tatsächlich gespannt, aber ich sehe Wisconsin vor Iowa und dann tatsächlich, so hart es klingt, wieder Big Ten typisch, wieder viele knappe Duelle dahinter. Das ist so mal die erste Einschätzung.
Die Bilanz von Lovie Smith zur Erinnerung bei Illinois 17-39, aber als wäre es Kummer nicht genug, jetzt ist er DC bei den Houston Texans.
Ja, das wird kein schönes Jahr werden für Houston, befürchte ich.
Wobei Illinois ja insgesamt auch einfach im Football wirklich auch schwer zu bespielen ist. Auch ja. Wenn man, du hast vollkommen recht, man hätte ja eigentlich durchaus ein talentiertes Umfeld, aber da hat man ja auch ein paar andere Programme in der Region, die da sich eben dann auch bedienen. Also das muss ja nicht, das hört ja nicht an Landesgrenzen auf sozusagen oder an Bundesstaatsgrenzen. Das ist halt das Problem, dass da natürlich der ein oder andere vielleicht auch seine Finger ausstreckt, der da ein bisschen mehr zu bieten hat als unbedingt die Illini. Ich bin sehr gespannt, um auch mal kurz weil ich gerade auch meine eher langen Big Ten Previews geschrieben habe und mich ein bisschen ins Tape begeben. Ich bin auch super gespannt. Wisconsin, du sagtest gerade, Christian, dass Iowa zu viel gelaufen ist. Wisconsin ist natürlich ja auch immer sehr viel gelaufen.
Ja.
Aber ein bisschen. Also gerade mit Jonathan Taylor war das natürlich, sagen wir mal, noch mal mehr, aber der hat natürlich auch die Skills gehabt, zusammen mit seiner O-Line, um das eben dann auch erfolgreich umzusetzen. Jetzt wird's halt spannend mit Graham Mertz, halt ein Quarterback, der eben auch passen kann, und das Lustige ist, wenn man sich diese Offense anguckt, da kommen die Top-Receiver zurück, die jetzt okay sind, jetzt nicht keine Worldbeater, die haben ein paar talentierte Jungs dahinter, da kommt eine O-Line zurück, die wie üblich vielleicht jetzt nicht immer die allerhöchsten Draft-Picks produziert, aber einfach als Run-Blocking-O-Line wahnsinnig schwer zu bezwingen ist. Ein super Titan mit Jake Ferguson. Das Lustige ist, dass die Position, die am meisten Fragezeichen hat, ist eigentlich die Position Running Back. Und das ist bei Wisconsin eher selten. Aber wenn der Burger, der junge Running Back, der letztes Jahr auch schon ein bisschen gespielt hat, hoher Recruit gewesen, wenn der da einschlägt, dann wird das eine Offense, die schwer zu stoppen sein wird. Und die Defense, da kommen halt fast alle zurück und fast alle guten zurück. Die haben ein super Inside-Linebacker-Duo. Die haben vorne eine Line, wie üblich, die 3-4-Defense von Wisconsin, die ja sehr, sehr schwere Jungs vorne hat, Two-Gap spielt und die Linebacker halt kommen lässt, wenn der Pass-Rush funktioniert, was ein bisschen Fragezeichen ist. Hinten spielen sie ja meistens eher ein bisschen vorsichtiger in der Secondary. Dann wird das eine gute Defense sein. Die sehe ich halt auch relativ weit vorne, also Wisconsin, und bei Iowa, ja, von denen war ich letztes Jahr ein bisschen, die haben ja gar nicht so eine schlechte Bilanz gehabt, aber von denen war ich ein bisschen enttäuscht, weil die hatten zum ersten Mal, ich meine, wir haben es ja auch in der Draft gesehen mit Amirs, mit Marcet, die haben zum ersten Mal wirklich viele exklusive Skillplayer, Und das ist ja nicht was, wofür Iowa besonders bekannt ist. Mit Tyler Goodson, exklusiven Running Back, die haben spannende Receiver, auch einen Buffalo-Transfer, der jetzt starten wird. Das ist jetzt nicht das größte Fund. Die haben eine starke O-Line mit Linderbaum als Center, der ein absoluter Top-Prospect werden wird. Nur, jetzt fehlt zumindest, also ich meine, es ist ja nicht so, dass die vorher jetzt durch unglaubliche Quarterbacks irgendwie aufgefallen werden in den letzten Jahren, die krassesten Pass-Statistiken aufgelegt haben. Das kann man ja nun wirklich nicht behaupten. Aber jetzt bräuchten sie halt wenigstens so einen wie Nate Stanley oder Rudock oder ähnliche, der einfach nur seinen Job macht und keine Fehler macht und die Offense ein bisschen bewegt. Das würde schon reichen, aber dieser Spencer Petras, der hat halt wirklich, oder CJ Beathard würde auch reichen, wenn wir jetzt an die 49ers denken. Viele Grüße an James an dieser Stelle. Das würde alles locker reichen, diese Offense am Leben zu erhalten. Nur der Petras, der hat halt wirklich schlecht gespielt, fand ich zumindest. Der war inakkurat, also mehr einfach noch als diese üblichen durchschnittlichen Iowa Quarterbacks. Wenn der sich steigert oder vielleicht einer der anderen Quarterbacks sich da aufdrängt, dann glaube ich, wird diese Offense oder könnte diese Offense überraschen. Ganz kurzer Hinweis nur für diejenigen, die auf gute Frisuren stehen und auf gute Namen. Monte Potterbaum, der Fullback. Wer ihn noch nicht gesehen hat, googelt mal ein Bild, dann weiß man, dass er, also der sieht wirklich grandios aus. Natürlich auch klassisch Fullback, Iowa, also da passt alles. Und die haben eine starke Back 7 in der Defense, also ich könnte mir vorstellen, da gibt es ein, zwei Spieler, die richtig überraschen könnten. Die waren letztes Jahr schon eine starke Defense, haben halt vorne den Pass Rush verloren. Ich kann mir vorstellen, dass sie da rankommen, dass sie ein Contender sind in der West. Die beiden Teams stehen für mich ein bisschen deutlicher über dem Rest. Minnesota könnte mit einer, wenn die Offense wieder ein bisschen, die Passing Offense wieder ein bisschen besser ist, auch wenn Bateman da weg ist jetzt, aber die haben ein super Laufspiel mit Ibrahim. Die haben eine Defense, die vielleicht wieder ein bisschen besser ist. Die müssen halt gucken, dass sie endlich ihre Run-Defense-Probleme gestoppt kriegen. Die könnten überraschen für mich. Dahinter ist dann meiner Meinung nach, du hast es gesagt, Christian, das werden viele enge Duelle da, wer da jetzt Dritter wird, das kann auch ein anderes Team sein, das kann Purdue sein, das kann Northwestern sein, bei denen ich aber glaube, dass die, weil das ist ungefähr das einzige Team, was wirklich sehr, sehr viele Spieler verloren hat. Nicht nur die Top-Draft-Picks, sondern auch darüber hinaus, da sind einige transferiert. Viele Teams haben ja einfach ihre normalen Starter jetzt behalten in dem Jahr, weil es ja eben diese Möglichkeit gibt, dieses Jahr nicht anrechnen zu lassen, die sogenannten Super-Seniors. Und Northwestern hat viel verloren. Ich gönne den ja, ich habe ja so leichte Schwächen für die Wildcats. Ich würde ihnen das gönnen, aber ich sehe das ehrlich gesagt nicht. Und naja, Illinois ist spannend. Einfach weil Bielema es geschafft hat, sehr, sehr viele Spieler da zu behalten, was ja ungewöhnlich ist. Wenn ein neuer Coach bei einem schlechten Team anfängt, dann gucken sich die Leute gerne um. Der hat es offensichtlich geschafft, da viele, viele beizuhalten, ein paar spannende Transfers zu bekommen. Ja, und Nebraska, die machen einfach gerade keinen guten Eindruck auf und neben dem Platz. Und ich lasse diese Saison jetzt einfach mal so ein bisschen nebenher laufen. Vielleicht können sie mich ja überraschen.
Wessen Sitz ist heißer, Jan? Scott Frost oder John Harbaugh?
Letztes Jahr hätte ich gesagt Harbaugh, aber der hat ja offensichtlich, ich meine, der hat ja jetzt...
Jim, nicht John.
Ja, ich habe neulich schon die beiden durcheinander gebracht bei Twitter, was für einige Verwirrung gesorgt hat. Jim Harbaugh hat ja seinen Vertrag verlängert und für sehr gekürzte Konditionen. Ich glaube, das sind jetzt irgendwie statt 8 nur noch 4 Millionen und dadurch aber noch mal ein bisschen länger. Und von daher
ganz ehrlich, bei Michigan soll es am Buyout nicht scheitern.
Nee, ist
das ist Portokasse, so oder so.
Ich könnte mir vorstellen, dass er jetzt nicht unbedingt, gerade weil man jetzt ja auch die Defense umstellt, wir reden ja gleich noch über die Big Ten East mit einem ganz neuen Scheme, da ist ja der McDonald, der DC, der vorher bei seinem Bruder bei den Ravens gecoacht hat, also nicht mehr Don Brown Defense, sondern was ganz anderes. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, ich hätte ihn jetzt, letztes Jahr hätte ich gesagt, okay, das war's. Wenn man ihn jetzt aber verlängert, zu deutlich reduzierten Bezügen ihn einen neuen Defense-Coach holen lässt. Ich meine, wenn Harbaugh eins kann, ist es rekrutieren. Das kann er immer noch sehr, sehr gut. Das heißt, das Team hat ja Talent. ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass man ihn dann jetzt nach diesem Jahr feuert, weil das macht überhaupt keinen Sinn. Dann hätte man es eigentlich letztes Jahr tun müssen. Frost hat natürlich, ja, grandios enttäuscht, müssen wir nicht drum herum reden. Das ist bisher ein Riesenreinfall gewesen. Wie gesagt, auch was so das Verhalten, nicht unbedingt nur von ihm, sondern von dem ganzen Team oder einfach das Image, was dieses Team hat neben dem Platz. Jetzt dann eben noch diese Verstöße gegen die Regularien in der Corona-Pandemie oder die Verlegung oder die Überlegung, den Kracher gegen Oklahoma zu verlegen. Ist ja jetzt der 50. Jahrestag des, eines der vielen, aber des ersten großen Game of the Century. Gab vorher auch welche, aber das war eigentlich von langer Hand geplant. Jetzt wollte man das irgendwie dann umlegen. Wahrscheinlich, weil man sich für nicht so kompetitiv erachtet, was ja, glaube ich, auch nachzuhalten ist, relativ objektiv. Dann ist der AD gegangen, dann hat man, ach, es war so von vorne bis hinten Chaos und dazu schlechte sportliche Ergebnisse. Dann kriegt man irgendwie es nicht hin. Die Spieler, die man dann als Comets hat, die hauen zum Teil halt schon, bevor sie das in die erste Saison spielen, wieder ab. Also da ist eine riesige Welle an Abgängen, die versucht man natürlich zu lösen. Man hat ja natürlich auch immer noch einen Namen, dass man den ein oder anderen guten Spieler kriegt. Ich meine, am Recruiting lag es jetzt nicht. Das sind fast immer Top 20 Klassen gewesen. Das ist das, womit Nebraska arbeiten sollte. Also das Nebraska hat nie, auch zu den großen Zeiten von Tom Osborne, haben sie nie diese absoluten Megaklassen gehabt. Trotzdem läuft es nicht. Und wenn man sich das jetzt anguckt, also ich habe richtig Angst vor dem Passspiel, weil ungefähr alle Receiver weg sind.
Das haben in der Big Ten übrigens alle Mannschaften, aber gut.
Ja, naja, wir reden gleich noch über Ohio State. Nein, aber ich glaube wirklich, dass das Passspiel kann desaströs werden. Also weil einfach komplett die Receiver fehlen, sind nicht eingespielt. Sie haben sich halt ein paar geholt jetzt, auch JUCO-Receiver, aber das wird, glaube ich, unschön. Die Defense ist vielleicht gar nicht so schlecht, aber wie gesagt, ich erwarte jetzt einfach mal nichts und lasse mich positiv überraschen. Wenn es aber dann, wir haben ja Nebraska jetzt schon in Week Zero gegen Illinois, das Spiel, was eigentlich in Irland stattfinden sollte, in Dublin, wenn es da gleich gegen das Kellerkind der Big Ten West mit einem neuen Coaching-Staff, mit natürlich viel Umstellung, wenn es da gleich schief geht, dann wird's eng.
Ja, man merkt schon, das Field of Dreams, Christian, steht in Iowa und nicht in Nebraska. Der Schedule von Nebraska zum Anfang auswärts bei Illinois, dann Fordham, dann gegen Buffalo, dann bei Oklahoma. Das Schöne ist, Christian, ich meine, bisher haben sie nur gestunken. Inzwischen ist ein Verkehrsunfall, den man sich vielleicht anschauen könnte, ne?
Ja, warum nicht? Und ich meine, es gibt Teams, die spielen die Run-Pass-Option. Bei den Cornhuskers und bei einigen anderen Teams in der Big Ten war das dann in den letzten Jahren eher die Run-Punt-Option, aber gut.
Ja, aber und die Run-Pass, egal, aber Turnover-Option hat man bei Nebraska in den letzten Jahren auch sehr, sehr schön begutachten können. Egal, ob es im Laufspiel war, wo dann irgendwelche Pitches im Nirgendwo gelandet sind oder hanebüchene Interceptions. Und man hat auch noch einen der schwersten, also nach aktuellem Stand, das weiß man natürlich erst dann im Nachhinein, wie gut die Teams wirklich sind, aber nach aktuellem Stand hat man einen der schwersten Schedules, also das wird...
Hinten raus, uiuiui.
Ja, hast mal reingeguckt, ja.
Ja, der ist... Es geht entspannt, Woche 4, also hatten wir ja Oklahoma schon, ja. Sagen wir es mal so, Purdue zu Halloween und dann kommt die kleine Nebraska Picture Horror Show, Ohio State, Wisconsin, Iowa. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, also man hat jetzt natürlich auch aus den sozusagen die Cross-Division-Games hat man halt Michigan State. Okay, die sind im Umbau, das ist vielleicht noch halbwegs dankbar, aber dann Michigan und Ohio State ist natürlich ein bisschen unglücklich. Ne? Da hätte man, wenn man jetzt Maryland und Rutgers hätte, dann wäre das vielleicht was anderes, aber ja, da muss schon ziemlich was passieren und man darf nicht vergessen, es ist jetzt, man hat jetzt 4 Jahre hintereinander negative Bilanzen. Das ist natürlich eine absolute Katastrophe. 3 davon sind unter Frost. Also man kann jetzt auch nicht mehr davon reden, ja, der hat von dem Mike Riley so einen schlechten Kader übernommen oder der muss erst sein System implementieren. Nee, es ist jetzt das 4. Jahr, jetzt ist nichts mit implementieren, jetzt ist was mit liefern. Und wenn es jetzt wieder kein Bowl-Game gibt, dann ja, wird die Luft schon sehr, sehr dünn.
Nur, dass wir darüber geredet haben, der 11. September natürlich für alle ein besonderer Tag, gerade dieses Jahr wegen des 20-jährigen Geburtstages. Jetzt haben wir an dem Tag Nebraska gegen Buffalo. Für wen wird dein Herz schlagen?
Du, ich habe, also als ich die Bulls dazu adoptiert habe, als quasi Affäre zu meiner langjährigen Beziehung, so nennen, so habe ich es ja immer genannt, Mitte der Nullerjahre, da habe ich habe ich gedacht, oh, hoffentlich spielen die nie gegeneinander, aber natürlich wäre ich normalerweise dann trotzdem auf Seiten der Huskers. Das kann ich jetzt so nicht mehr nachhalten, aber ich werde das mir in Ruhe überlegen und dazu einen längeren Blogpost sicherlich veröffentlichen. Und vielleicht wird das ja hier auch dann Thema sein. Ist auf jeden Fall ein Spiel, dem ich nicht unbedingt freudig entgegensehe. Das kann man so deutlich sagen.
Nun, wir schauen auf die East, Christian, in der mit Ohio State, Penn State, Michigan, Michigan State natürlich große Namen sind. Wir wissen, letztes Jahr hat Indiana sich auch angetan, ein paar größeren Namen in die Suppe zu spucken. Aber natürlich, das war diese Big Ten-Saison, über die man eigentlich nicht reden sollte, nicht reden darf. Ja, was nehmen wir davon nach 2021 mit?
Wenig. Also natürlich nimmst du, also die Ergebnisse stehen, und ich meine über die
Wir hatten zum Beispiel letztes Jahr kein Ohio State Michigan, also wir hatten ja gar nichts. Also das war ja für den Arsch diese Saison, ist mal ganz ehrlich.
Ja. Na, Nicola.
Ja. Weißt du, wir konnten wieder nur nach Bulgarien Urlaub machen, wir hatten ja nichts. Aber ja, es ist schwierig, da in irgendeiner Form da was groß mitzunehmen. Das muss man schon sagen. Ich meine, gerade die Big Ten hat sich da ja auch nicht wirklich mit Ruhm bekleckert in dem ganzen Prozess. Insofern die üblichen Kaliber, die auch dieses Jahr wieder die Favoriten sind, die bleiben die Favoriten. Penn State, nachdem sich James Franklin, ich will nicht sagen, dass er auf dem Hot Seat war, aber ich habe schon immer auch den Eindruck, dass man da nicht immer so wahnsinnig begeistert ist, was da passiert. Weil die Ansprüche bei Penn State auch entsprechend hoch sind. Aber die sehe ich halt als ersten Verfolger von Ohio State, und dann wird sich zeigen, ob Michigan endlich mal die Füße hochbekommt. Aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, da rechne ich jetzt total mit.
Ja, Michigan letztes Jahr alle Heimspiele verloren, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Nur auswärts in Minnesota, und was war das andere?
Sie haben ein dreifach Overtime-Spiel gegen Rutgers gewonnen.
Das war das andere, genau.
Das war ein sehr, sehr schlechtes Spiel. Ich habe es seinerzeit live gesehen und große Augenschmerzen davon mitgenommen.
Jeder fügt sich selbst so viel Leid zu, wie er kann, ne?
Das ist die Big Ten. Wenn ich etwas gucke, dann ist es die Mac und die Big Ten, dann nehme ich auch alles mit. Das ist so wie bei dir Florida State, Christian.
Das ist bei uns Marburg Frankfurt, Christian.
Ja, oder so.
Ja. Wobei ich sagen muss, ich hab heute zu einem gewissen Teil meiner Lebenszeit ein immerhin erfolgreiches Spiel der TuS Koblenz beim TSV Emmelshausen gesehen. Das dürfte sportlich auch nicht auf einem wesentlich besseren Niveau gewesen sein.
Das ist auch FCS, oder?
Ja. Wenn du das FCS, also wenn TuS Koblenz irgendwann FCS wäre, dann würde ich mich durchaus freuen, sagen wir es mal so.
Da sind wir eher in den Niederungen der Division 3, aber
das ist im Moment leider.
Kurz vor NAIA. Okay. Nun, also Ohio State und dann erstmal lange nichts, oder wie sehen wir das, Jan?
Naja, Ohio State, also die Frage ist ja, wenn man das mit letztem Jahr vergleicht, und ich finde, man kann schon ein paar Schlüsse draus ziehen, denn es waren ja jetzt, also gerade Ohio State hat ja durchaus auch noch ein bisschen mehr dann gespielt und in den Playoffs ja zumindest ein grandioses Spiel abgeliefert. Die Frage ist, wie hoch ist das Niveau? Weil Ohio State hat natürlich Justin Fields nicht mehr. Sie haben keinen Quarterback, der einen Pass im College geworfen hat, jetzt in der Verlosung. Das liegt natürlich auch daran, dass es eben diese ganzen Spiele gegen irgendwelche Gurken nicht gab, wo man dann eben schnell mal auch den zweiten und dritten Quarterback ein bisschen spielen lassen kann, auch ein bisschen länger spielen lassen kann. Sie haben sich jetzt für Stroud entschieden, für einen ihrer drei Spieler, die da in der Competition waren. Dann kam ja noch der von mir letzte Woche wegen seiner unglaublichen Frisur gelobte Quinn Ewers dazu, der ja jetzt ein Jahr früher ans College geht, aber der wird jetzt noch nicht spielen. Nur, trotz allem, man hat jetzt einen Quarterback, der ist wohl mobil, aber natürlich nicht Justin Fields mobil und auch nicht JT Barrett mobil oder ähnliches. Man muss halt gucken, wie sie da mit zurande kommen, weil in dem Jahr mit Dwayne Haskins war es ja so, der hat halt super Zahlen aufgelegt, aber die Offense hat von ihrer Identität nicht so ganz so gut funktioniert, weil das eben mit Zone Read, mit den ganzen Laufspielzügen halt mit Haskins nicht so gut geklappt hat. Der kann ja auch keinen guten Decoy spielen oder so. Wird man abwarten müssen, wird natürlich nicht Justin Fields sein, da kann man von ausgehen. Also das wäre jetzt sehr überraschend, wenn da jetzt der Stroud oder irgendeiner andere der jungen Quarterbacks da an die Leistung von Fields anknüpfen würde, damit sollte man nicht rechnen. Aber er hat halt ja vielleicht die besten beiden Starting Receiver mit Chris Olave und Garrett Wilson überhaupt im College Football, also als Duo. Der hat dann super viele Megatalente auf Receiver dahinter, weil der Brian Hartline, der Receiver-Coach von denen ja rekrutiert wie kaum ein anderer und die Spieler auch entwickeln kann. Hat eine gute O-Line vor sich, wo es noch ein paar Veränderungen oder ein paar Wechsel gab, aber das sieht eigentlich, wenn der Quarterback funktioniert, wenn sie auf Running Back einen finden, der Trey Sermon vernünftig ersetzen kann, da sind ja drei in der Verlosung, da muss sich vielleicht dann noch einer rauskristallisieren. Das sind so ein bisschen, wenn die beiden Backfield-Positionen stimmen, dann wird die Offense super, aber ich glaube nicht, dass sie so gut wird wie die letzten Jahre. Also mit Fields und Dobbins oder dann auch Fields und Sermon, das wird schwierig. Defense sieht vorne super aus, aber in der Secondary, die ja früher immer die große Stärke war, mit den ganzen Top-Cornerbacks, die sie da jedes Jahr in die NFL verschafft haben, die fast alle First-Rounder geworden sind, da ist ein bisschen, ja, da wird es ein bisschen, da ist zumindest mehr Unwägbarkeit, weil die keine wirklich gestandenen Spieler haben. Kann ja sein, dass sie sich entwickeln, aber dann die Linebacker haben sie alle verloren, sind alle in die Draft gegangen, die Top 3 plus der beste Backup. Auch da, also es ist sozusagen eine kleine Chance ist da, gerade wenn die Defense hinten, die Back 7 nicht ganz so gut performt. Nur, wer soll da reinrutschen? Ich glaube, dass Indiana wieder eine gute Rolle spielen kann. Ich halte die für mich, sind sie der erste Verfolger, wenn der Penix, der Quarterback, gesund ist, wenn der wieder voll fit ist. Und wenn sie irgendwann auch mal ein Laufspiel hinkriegen, was ihn unterstützen kann, woran es in den letzten Jahren extrem gehapert hat. Die haben eine starke Defense, wo viele zurückkehren. Das sieht gerade auf Linebacker mit McFadden, das sieht hinten die ganzen, also da ist Jamar Johnson weg, den wir ja auch in den Sofa-Scouts besprochen haben, aber sonst ist mit Tyron Mullen und anderen, das ist wirklich eine super Secondary. Ich hoffe so ein bisschen, dass die da reinstoßen können, denn das hat man ja letztes Jahr gesehen, auch wie die hinter dem Tom Allen, hinter dem Head Coach stehen, was der für ein Standing in der Mannschaft hat, das war schon extrem beeindruckend und die haben, wie gesagt, die haben ein paar gute Skillplayer, die müssen halt ein Laufspiel an den Start kriegen und die müssen im Idealfall auch einen Pass Rush der Line an den Start kriegen, auch daran hat es ein bisschen gehapert, da musste man dann viel mit Blitzes arbeiten. Sie haben ihren DC verloren, Ken Womack, der ist jetzt halt bei South Alabama, weil der halt wirklich aus einer durchschnittlichen, talentmäßig durchschnittlichen Defense super viel gemacht hat, eine tolle Secondary entwickelt hat und eben auch um sowas herumspielen konnte, wie dass man keinen Pass Rush hatte. Das ist ja durchaus eine Kunst, dass man da dann eben die richtigen Stellschrauben dreht, wenn man weiß, wo die Schwachstellen liegen. Ich hoffe, dass Indiana das schafft. Penn State, Christian angesprochen, ist natürlich durchaus ein guter Kandidat. Die haben solide Receiver, mit Dotson halt auch ein Gamebreaker, die haben einen richtig tiefen Running Back Room, die haben halt mit Sean Clifford einen Quarterback, der inkonstant spielt, um es vorsichtig zu formulieren, wenn sie das nicht hinkriegen, dann wird's nix, aber die Defense wird wieder ihren Job machen, die haben einfach einen super DC, egal wer da jetzt abgeht, es können halt die beiden Pass-Rusher mit Oway und Tony halt in der NFL spielen. Da kommen welche nach, das kriegt er hin. Der hat auch Micah Parsons im letzten Jahr schon super ersetzt. Mit tollen Linebackers. Ich glaube, die werden wieder, Penn State war ja lange Linebacker-U, die werden wieder überragen. Könnte sein, bei Michigan bin ich auch eher skeptisch. Ich meine, was die jetzt, wie viele Quarterbacks haben die jetzt verbraten in den letzten Jahren? Manchmal hat man den Eindruck, das liegt, also bei Patterson hatten wir damals wirklich große Hoffnungen alle miteinander, ne? Dass das damit irgendwie bergauf geht. Aber der hat sich eher dem Niveau des der Offense angepasst als andersrum. Und das scheint ja irgendwie ein bisschen ein bisschen Tradition zu haben. Mit einer neuen Defense, die komplett anders sein soll als die vorne Blitzen, hinten Man-Coverage-Defense von Don Brown. Ich weiß es nicht. Ich glaube dieses Jahr nicht an Michigan. Da wird es eher darum gehen, dass die jetzt nicht komplett abschmieren. Ja, und dann haben wir dahinter halt die beiden Kellerkinder, Maryland und Rutgers, die beide verbessert waren letztes Jahr. Ich meine, was Giano mit Rutgers so unsympathisch ihn finde, was der mit denen da gemacht hat, kann man eigentlich nicht hoch genug veranschlagen, wenn man sieht, wie schlecht die vorher waren. Und Michigan State ist im Aufbau unter Mel Tucker. Die werden wahrscheinlich noch nicht die große Rolle spielen. Aber insgesamt ist es vielleicht, ich hoffe so ein bisschen, dass es enger zusammengerückt ist. Wahrscheinlich ist es gar nicht so und Ohio State macht trotzdem alle platt. Aber so eine kleine Hoffnung habe ich, weil sie eben nicht ganz dieses runde Team haben wie die letzten Jahre.
Also Indiana tatsächlich, der Support vom Headcoach, das war letztes Jahr beeindruckend. Michigan.
Unglaublich.
Müssen wir gucken, ob Jim Harbaugh den Rang von Dan Campbell abgelaufen bekommt. So als ich freue mich schon auf das erste Sofa Quarterback NFL mit unserem Freund Thomas Pseyer.
Unbedingt.
Ich weiß jetzt auch nicht, ob jetzt Jim Harbaugh anfängt, jeden Morgen zu Starbucks zu gehen, sich 1,5 Liter Kaffee zu bestellen mit 4 Espresso-Shots drin. Aber ja, Espresso-Doppel-Shots natürlich, wie das Herr Dan Campbell macht. Nee, so was 40 flüssige Unzen sind 1,15 Liter, habe ich jetzt nachgeschaut. Also er bestellt sich 2 von den Dingern mit doppeltem Schuss Dings und also irgendwer hat ausgerechnet, das ist so viel Koffein, wie wenn er 10 Dosen eines österreichischen Brauseherstellers trinken würde. Und das nimmt er täglich zu sich. Das erklärt vielleicht auch einiges. Vielleicht sollte das Jim Harbaugh auch machen, Jan, man weiß es nicht. Ja? Nee,
bitte. Also Jim Harbaugh an der Seitenlinie ist eh schon oft eine ziemliche quasi. Und wenn er dann wrestlingmäßig irgendwie seine Jacke auf den Boden wirft oder so, stell dir das mal vor, wenn er noch richtig auf Koffein ist. Das will doch keiner sehen.
Nee.
Nun, Christian, der Osten, rennt Ohio State damit weg oder nicht?
Sie rennen damit weg. Was sagst du?
Und wie hoch geht dann Ohio State gegen Michigan an Thanksgiving aus?
46-10.
Und das wäre noch, das ist bei Michigan, aber ja, das wäre noch fast erträglich.
Fast.
Big Ten Finale ist dann für dich Ohio State gegen?
Für mich ist Wisconsin. Das war relativ klar.
Jan?
Wisconsin ist klarer Favorit. Ich würde Iowa nicht ganz abschreiben, aber eigentlich muss es Wisconsin sein, gerade auch, weil die Fragezeichen auf Quarterback kleiner sind.
Ich habe mir kurz mal die Spielpläne geladen. Also Ohio State spielt Woche 2 gegen Oregon. Dann Tulsa, Akron. Na gut.
Akron wird super. Akron ist eines der schlechtesten Teams der FBS aus meiner geliebten MAC. Das wird so ein Ding, wo Ohio State hoffentlich relativ schnell die Backups und auch die Backups der Backups aufs Feld lässt, weil sonst nähern wir uns dreistelligen Gefilden.
Och. Nichts, das wir nicht kennen würden, ne?
Wollte gerade sagen, also ich habe dieses Jahr schon 77-16 und 83-0 kommentiert, also ich würde einschalten.
Darauf nagel ich dich fest, Nikola.
Das ist das 25. September, nee, schade, das Halbfinale, das habe ich eigentlich nichts zu tun, also doch mal gucken. Indiana spielt gegen Idaho, gegen Cincinnati und gegen Western Kentucky. Und wen haben wir noch? Penn State spielt gegen Ball State, Auburn und Villanova. Und sie spielen Football gegen Villanova und nicht Basketball. Und wen haben wir noch? Ah ja, genau, Michigan wollte ich noch nachschauen. Michigan spielt gegen Western Michigan, gegen Washington, Woche 2, genau. Und dann spielen sie gegen Northern Illinois. Und dann gegen Rutgers.
Na gut, zweimal Mac, aber Washington ist natürlich dazwischen eine andere Nummer.
Ja, also
könnte man fast sagen, ne?
Aber der Spielplan von Michigan, also Washington, Wisconsin auswärts, Indiana bei Penn State und zu Hause gegen Ohio State. Das sind im Augenblick die Preseason 5 gerankten plus Michigan State dies Jahr auswärts. Ja. Ja. Da bin ich mal gespannt. Da kann man gucken auf Jim Harbaugh. Nun, ja, also wir haben Big Ten, Big 12, ACC durch. Wir rutschen runter in die Pac-12. Die Pac-12 mit Meister Oregon Ducks, aber auch da, die letzte Saison.
Da war es noch lächerlicher.
Das war ja noch schlimmer. Da war ja gar nichts mehr zu holen. Es gibt einige Teams, haben kaum mehr als 3 Spiele gespielt, oder wie war das?
Nee, genau.
Also von daher, ja, fantastisch. Arizona State 2-2, California 1-3. Nun, wir haben natürlich jetzt also wieder ein etwas.
Ja, und man darf ja auch nicht vergessen, dass Oregon mit einer grandiosen Bilanz von 3-2 ins Championship Game eingezogen ist, weil Washington ja genau in der Zeit dann als eigentlicher Sieger der North unter Corona litt. Und da konnte man ja dann einfach mal schnell den zweiten reinbringen und der hat das dann gewonnen. Das war ja also einfach Quatsch.
es war
großartig. Muss man ja wirklich so sagen.
Nun, in der Pac-12 möchte man sagen, traditionell auf dem Hot Seat Clay Helton bei USC.
jedes verdammte Jahr.
Traditionell auf dem Hot Seat möchte ich auch Chip Kelly setzen. Und ja, also das fangen wir mal im Norden an. California, Oregon, Oregon State, Stanford, Washington State, Christian. Wie gesagt, Oregon hat sich letztes Jahr ins Finale reingemogelt, was auch immer. Washington, die letzten Jahre immer ein Team, mit dem man rechnen musste. Wie ist das Kräfteverhältnis dieses Jahr?
Rein vom Talent her muss USC da natürlich...
Im Norden.
Oregon. Also das Ding ist halt, dass das Interessante, was bezogen auf Cristobal besteht, ist, dass er das Gefühl habe, dass es besser wird bei den Ducks. Aber dass er immer noch einige Zweifler im Programm hat. Und die Ducks müssen der Favorit sein, er rekrutiert sehr, sehr gut. Sportlich ist die letzte Saison natürlich überhaupt nicht zu bewerten. Washington schätzt sich dieses Jahr nicht ganz so stark ein. Muss man auch mal gucken, was passiert. Aber immerhin haben sie keinen Headcoach, einer der höchstbezahlten Headcoaches im öffentlichen Dienst des Staates ist und der, naja gut, lassen wir die Politik aus dem Spiel, aber der vielleicht eher derjenige ist, der sich dann länger in Isolation begeben muss, je nachdem, welche Kontakte er dann hat. Aber die Ducks sind der Favorit. Die Washington ist nämlich dahinter. Stanford wird okay sein. Cal, für die war es eigentlich letztes Jahr das Jahr, wo es hätte soweit sein sollen. Das war es definitiv nicht. Ja, muss man an der Stelle auch selbstkritisch genug sagen. Aber die Ducks sind da schon der klare Favorit, denke ich.
Jan, siehst du das anders?
Also ich würde Washington nicht so ganz abschreiben. Letztlich haben wir da einfach Teams. Oregon ist einfach klar, Cristobal, du hast es gesagt, Christian, das, was der rekrutiert, ist absolut der Wahnsinn für ja ein Programm, was jetzt auch nicht immer, das ist ja erst durch Nike und Knight auf dem Niveau angekommen, auch nationwide, auf dem sie jetzt sind, aber was der rekrutiert, ist schon stark. Die haben halt ein bisschen noch, müssen halt gucken, wen sie auf Quarterback starten lassen, ob sie eben Anthony Brown starten lassen, der ja der Grad Transfer ist, der Schack, der ist ja weg und Anthony Brown von Boston College hat da viele Handoffs gemacht, hat jetzt im letzten Jahr in den paar Spielen ganz okay ausgesehen, ist natürlich ein Veteran, ob er spielt oder eben einer der vielen jungen Quarterbacks. Das ist so ein bisschen das Problem. Line sollte passen, Receiver okay, Running Backs sind tief. Also das könnte eine ganz, ganz gute Offense werden. In der Defense haben sie natürlich mit Thibodeau einen der besten Spieler überhaupt, den Pass Rusher. Der wird in der nächsten Draft sehr, sehr hoch wandern. Sie haben insgesamt auch eine
das neue super Gesicht von United Airlines.
Ja,
ist gewöhnungsbedürftig, ne?
Also daran muss man, genau das wollte ich gerade sagen, daran muss man sich halt erst gewöhnen. Die haben dann wirklich auch sonst, je nachdem, was er spielen wird, ob er End spielt oder Outside Linebacker, wahrscheinlich wird er beides ein bisschen spielen, haben eine super Linebacker-Crew, unter anderem mit Noah Sewell, dem Bruder von Penei Sewell, der aussieht wie, weiß ich nicht, ein Laster, der einen überfährt, aber er ist Linebacker.
Schande.
Ja, wirklich, irgendwie so gefühlt 250 plus Pounds, dazu eine super Athletik. Das ist nicht angenehm, wenn der einen trifft. Also da gab es letztes Jahr ein paar Hits, die haben dir ja beim Zuschauen wehgetan. Und der ist halt jetzt, geht jetzt in seine zweite Saison, also ob man ihn jetzt Redshirt Freshman oder wie auch immer nennen will, nach der gecancelten Corona-Saison. Die haben ein paar nette Spieler im
6-3, 251, ja, okay.
Genau, und jetzt stell dir, noch jemanden vor, der über andere rüberhürdeln kann und dann volle Lotte einschlägt. Dann bist du bei jemandem, den du einfach nicht als Gegner haben willst, vor allem nicht in der Mitte der Defense stehen haben willst. Wie gesagt, gut, ganz gute Secondary mit ein paar spannenden Spielern.
Hatte gute Essen bei der Oma in der American Samoa, was soll ich sagen?
Ja, aber man erlebt halt solche Spieler auf Offball Linebacker nicht so oft, die, also heute gerade, weil normal der Trend geht ja nun mal einfach zu schmaleren, agilen. Nur wenn du dann so einen hast und der ist trotzdem agil, dann kann das halt bitter werden. Wie gesagt, Defense könnte ganz spannend sein. Die sind schon eher favorisiert. Nur ich bei Washington, ich liebe halt Jimmy Lake, den Head Coach, langjährigen DC. Ich finde diese Defense mit den zwei Linern, ich meine, wir haben uns natürlich über Onsurike trefflich ausgelassen, wie der da eingesetzt wurde letztes Jahr. Aber das ist einfach mit zwei Linern und diesen vier Linebackers, oft dann nur drei, aber das macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Die haben da ein paar richtig gute Spieler drin, die nächstes Jahr, so vermute ich eben auch in der Draft, ein bisschen Interesse generieren werden. ZTF, wenn er spielen kann, dann haben sie hinten wieder eine super Secondary mit Trent McDuffie und anderen guten Corners und Safeties. Das wird eine Defense, die ich mir ein paar Mal mehr angucken werde. Die müssen halt gucken, ob sie auf Quarterback irgendwie eine vernünftige Lösung finden. Auch im Spiel nicht als Favorit ist da Patrick O'Brien, der vor sehr vielen Jahren nochmal bei Nebraska Quarterback war, dann zu Colorado State. Also mittlerweile sind diese Karrieren ja einfach sehr lang, allein durch diese Corona-Saison und durch die ständigen Transfers, da kann man dann auch mal drei Teams mitnehmen. alles möglich mittlerweile. Das sind so die beiden Teams, die man da sicherlich am ehesten oben erwarten kann in der North. Kerl gehe ich bei mit Christian mit Oregon State. Finde ich spannend, wenn die mal ein bisschen hochkommen. Aber ob das jetzt passiert, gute Frage, würde ich ihnen gönnen. Ja, Stanford muss ein bisschen gucken, dass sie irgendwie mal, also wir alle lieben David Shaw, aber dass sie immer wieder so ein bisschen relevanter werden. Vielleicht braucht es ja doch auch mal ein paar explosivere Momente in der Offense als immer den gleichen Stiefel, mit dem man wohlgemerkt lange Erfolg hatte, aber die Zeiten ändern sich vielleicht auch. Ja, Washington State mit meinem neuen Liebling Nick Rolovich als Head Coach, der ungefähr jedes reaktionäre Fettnäpfchen mitgenommen hat, das man mitnehmen kann in den letzten zwei Jahren.
Schön formuliert.
Darüber muss ich jetzt nicht unbedingt noch viele Worte verlieren.
Ja, das ist halt...
Ich fand ihn als College Quarterback super, ich mochte den total, aber das ist das Schlimme, man steckt halt nicht drin und dann erweisen sich halt solche Leute einfach als die komplettesten Vollidioten. Das ist, daher sollte man mit Sportidolen allgemein ein bisschen, also es war kein Idol, aber grundsätzlich gilt das, ein bisschen vorsichtig sein, weil es sei denn, die äußern sich halt auch sonst ab und zu mal. Aber wenn man es nicht weiß, ist Bias Beware und Vorsicht angebracht.
Aber wo, Dabo Sweeney ist immer noch Headcoach bei Clemson, ne? Nachdem der gesagt hatte, wenn's hier die
NIL ja, nicht weg. Ja, was ist da los? Also konsequent sind sie auch nicht.
Wäre auch das erste Mal, dass da jemand konsequent wäre, aber gut.
Das stimmt, wahrscheinlich.
Nun, Ja, das ist der Norden. Der Süden, Christian, USC, da ist ja auch immer die Frage, weil die, weil die Pac-12 ja erstmal, wir brauchen einen Champion in der Pac-12. Dann brauchen wir einen souveränen Champion und dann stellt sich immer die Frage, reicht für den souveränen Champion dann auch irgendwie für die Playoffs? So, also du hast ja gesagt, USC irgendwie im Süden für dich schon. Auch da ist dann halt die Frage eher Rose Bowl oder was ja für ein Pac-12-Team immer toll ist. Oder halt eher Cotton oder Orange Bowl?
Rose. Weil das Ding ist halt, USC ist irgendwie der Favorit. Meine Chips, was die Conference betrifft, würden halt vermutlich auf Oregon insgesamt liegen, tatsächlich. Und das Ding ist halt, Clay Helton ist halt, irgendwann muss es eine Clay Helton Story geben, how I survived 5 years at USC by being the betting favorite to lose my job every year, so.
Also ich war da ja vor 3 Jahren bei USC gegen Notre Dame, da war er schon eigentlich gefühlt gefeuert.
Ja. Also deswegen, das ist schon eine Leistung, das ist schon eine Leistung, das meine ich mit dem allergrößten Respekt. Oregon ist der Favorit und ich sehe aber keinen, also Oregon USC Championship Game, Oregon gewinnt das Ding. Und die Playoffs finden wieder ohne die Pac-12 statt, so sad.
Was ich mich ja wirklich frage, ich meine, man hatte jetzt, also was für Helden spricht, ich finde das, also ich muss ja sagen, grundsätzlich fand ich das am Anfang ein bisschen ungerecht, weil der angegangen wurde, bevor der überhaupt irgendwie irgendwas Größeres verbrochen hat da. Weil letztlich war das einfach auch eine Frage des Namens. Er hat halt nicht den großen Namen und deswegen ist er dran. Das verursacht bei mir immer schnell Mitleid. Und dann kommt man ihm ja immerhin sagen, er hat ja wirklich sehr, sehr gut rekrutiert. Und das wurde dann schlechter und kam ja dann in diese wirklich grotesk schlechte 2020er Recruiting Class. Darin ist das kulminiert, als alle natürlich angefangen haben, irgendwie darüber zu reden, na, wie viel Wochen macht das noch? Und natürlich kannst du so auch keinen Spieler irgendwie hier. Hast du Lust, bei mir die nächsten 4-5 Jahre irgendwie was, sozusagen, USC wieder zum Spitzenteam zu machen? Ja, wenn du nicht weißt, ob die nächsten 4-5 Wochen der Typ überhaupt noch da ist.
Aber vielleicht bin ich auch drei schon weg, genau.
Ja, und ich meine, letztlich ist es ja so, die Spieler gehen ja nun auch, besuchen ja nun verschiedene, Unis und deren Campus, wie auch immer, ich kriege das nicht hin. Und ich meine, was würde ich tun als, was weiß ich, wenn ich jetzt irgendwie Arizona State oder Oregon oder was auch immer irgendwo bin und der sagt, ja, ach ja, USC, dann würde ich natürlich immer darauf hinweisen, bei USC weißt du doch gar nicht, wer nächstes Jahr Head Coach ist. Das kann ja auch jemand sein, der ein ganz anderes Scheme spielt, der nicht auf dich steht, den du gar nicht kennst. Hier hast du jemanden, der kann dich die nächsten 4 Jahre wunderbar betreuen. Das ist bei jungen Spielern ja auch einfach wichtig. Das darf man nicht vergessen, dass das halt wirklich junge Kerle sind, die dann irgendwo zum ersten Mal außerhalb ihrer Familie leben. Die wollen halt auch jemanden haben, dem sie vertrauen können. Lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt hat er es ja geschafft, letztes Jahr wieder eine sehr, sehr gute Klasse an Start zu bringen mit dem Highlight, dass er Corey Foreman bekommen hat, D-Liner aus Kalifornien, einen der 2 besten Spieler des Landes, je nach Recruiting Rankings. Das heißt, er kann es. Nur jetzt müsste man ihm wirklich auch mal Zeit geben, und das ist Quatsch, weil er wird nie Zeit bekommen, vor allem nicht nach dieser Vorgeschichte. Aber eigentlich, glaube ich, könnte dieses Team überraschen. Mit Slovis halt ein Quarterback, der, gut, letztes Jahr muss man gucken, wo der Arm abgeblieben ist, ob das nicht irgendwie doch eine Verletzung war oder so. Aber der sonst sicherlich einer der besseren Quarterbacks des Landes ist, hat spannende Receiver mit Drake London und Washington. Tash Washington hat er aus Memphis bekommen, den ich total cool fand. Das heißt, da ist ein bisschen was da. Sal's Lieblings-Runningback Keonta Ingram von Texas gekommen. Die Defense hat da auch ein paar richtig, richtig gute Spieler, einen super Pass-Rusher mit Drake Jackson. Auch sonst sieht das eigentlich mehr als solide aus. Das ist schon ein gutes Team. Da gibt's nichts. Wie gut es wirklich sein wird dann, ist eine andere Frage, weil ich glaube, in der Pac-12 holt sich jeder irgendwann seine unnötige Niederlage ab und vielleicht kommt ja, wir müssen es jetzt einmal erwähnen, weil wir haben es noch nicht getan. Wir reden hier die ganze Zeit über die Pac-12. You play to win the game. Herm Edwards.
Das wäre jetzt der nächste gewesen, um den es gegangen wäre, aber bitte sehr.
Der hat jetzt seine eigenen Probleme, ne? Aber gut.
Ja, aber Arizona State hat halt wirklich ein tolles oder aufregendes junges Team mit spannenden Skillplayern, mit Jaden Daniels, ein Quarterback, der vielleicht jetzt doch mal den weiteren Schritt macht. Monster, Big Play, Running Back und Rashad White, auch sonst ein paar richtig, richtig talentierte Jungs. Wenn da die Defense passt, wer weiß. Und letztlich ist es ein Spiel. Und wir haben ja in den letzten Jahren gesehen, die Pac-12 ist oft wirklich näher beisammen, als man denkt. Und oft geht es dann auch irgendwann in Shootouts. Und da kann ja dann auch wirklich eine Kleinigkeit entscheiden. Von daher, warum nicht? Warum nicht Arizona State? Letztlich wird das eh darauf hinauslaufen, da gebe ich Christian völlig recht, dass wir da, wer auch immer es sein wird, ob es jetzt die beiden Favoriten USC und Oregon sind oder ob es Washington ist oder ob es Arizona State ist oder plötzlich Chip Kelly mit DTR, mit seinem Quarterback total freidreht und die ins Championship Game kommen, egal wer es gewinnt, wird halt nicht in die Playoffs kommen.
UCLA spielt Woche 2 gegen LSU.
Ja, damit ist ja erstmal noch nichts darüber gesagt, ob sie die Pac-12 gewinnen oder die South gewinnen.
Nee, das ist klar, aber das geht Hawaii, LSU, Fresno State. Das ist so kommt Chip Kelly in das Ganze rein und dann bei Stanford und dann Arizona State.
Ja, wie gesagt, wenn wir das LSU-Spiel rausnehmen, wer weiß, aber also ich würde es nicht für unmöglich halten. Wie gesagt, die Teams sind, glaube ich, enger beisammen, als wir das so wahrhaben wollen.
Und wenn UCLA so startet, wie die letzten Jahre teilweise drauf waren, dann wird er schon gegen Hawaii irgendwie so ein 70-60, oder?
Wahr.
Schauen wir mal. Warios, ja. Nee, also Arizona State, Arizona, Colorado, UCLA, USC, Utah, Christian, was ist deine Konkurrenz für USC, wenn es überhaupt eine gibt?
Na, das Gute ist, dass jetzt in Utah endlich mal ein guter Running Back spielt. Mit Kai Hunter.
Ich weiß aber, er ist nach Utah gegangen. Ich weiß nicht, ob an dahin oder wohin.
Ja, also Austausch, ja. Für mich eine der Überraschungen der German Football League. Ein junger Running Back von den Saarland Hurricanes, der eine ganz fantastische Saison gespielt hat. Also gibt's gar nichts. Ich weiß gar nicht, ob der noch Ambitionen sind oder so, keine Ahnung. Aber ich weiß auch, es ist auf jeden Fall jetzt diesem Jahr aus der U19 von Saarland gekommen ist. Ja, für mich echt ein toller Footballspieler. Und an welche Schule er in Utah ist, weiß ich nicht, aber wenn wir irgendwann ein Grad-Transfer Hunter sehen, der aufläuft, dann wissen wir alle, wer das ist. Keine Ahnung. Utah habe ich irgendwo immer auf dem Schirm, weil ich irgendwie viel von Kyle Whittingham halte. Auf der anderen Seite haben sie es nie wirklich zusammengebracht. Letztes Jahr wäre irgendwie die Saison gewesen, wo sie es hätten tun müssen, meiner Meinung nach.
Letztes oder vorletztes?
Vorletztes meinst du
wahrscheinlich. Ja, vorletztes, genau. Naja. Schade eigentlich. Keine Ahnung, Colorado hat irgendwie so diese zwei gefühlt Leuchte im Jahr gehabt und dann war es das auch schon wieder. Ich will nicht sagen, dass die Conference so ein bisschen in Mittelmäßigkeit versinkt. Auf Arizona bin ich halt gespannt, weil hey, kaum ist Kevin Sumlin weg, schon können sie irgendwie vor der eigenen Haustür rekrutieren. Was irgendwie mit Sumlin, ich glaube, es hat, ich weiß nicht, ob es bei Arizona keinen interessiert hat, aber keine Ahnung. War halt so. Bei ASU bin ich halt gespannt, wie die Ermittlungen halt laufen, weil die auch wieder ihre Investigation halt haben. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass Herm Edwards das Programm in einem besseren Status hat, als wir das vermutlich gedacht haben, inklusive, dass man die Wildcats letztes Jahr im Derby aus dem Stadion geprügelt hat. Also.
Oh, ganz bisschen. Ja.
Nur ein bisschen.
So, ne? Leicht, ja.
Ja. Insofern, ich glaube schon, dass es wieder einige krasse Matchups gibt auf mal gutem, mal weniger gutem Niveau. Es wird unterhaltsam werden. In der Spitze sehe ich halt tatsächlich echt primär USC, Washington und Oregon. Und dahinter ist vermutlich eine kleine Lücke.
Okay. Finale?
Oregon over USC.
Jan?
Ich muss auch mal was anderes sagen. Washington over USC. Irgendwas. Ein bisschen Abwechslung muss sein. Übrigens, bei Arizona sollte man nicht vergessen, dass dort ein gewisser Don Brown DC ist. Das heißt, wir werden wahrscheinlich gerade in einer relativ defense-schwachen und auch relativ passlastigen Conference wie der Pac-12, wenn er da an seinem Man-Heavy-Blitz-Scheme festhält, dann wird's lustig.
Wir spielen Cover Zero, aber Coach, wir haben langsam begonnen, wir spielen Cover Zero, okay.
Denn ich glaube, das sagen wir mal so, dass ich mochte diese Defense, die war ja schön anzuschauen, wenn sie geklappt hat, aber die funktioniert halt nur, wenn du überdurchschnittliche Corners hast. Und schauen wir mal, ob ihm die vergönnt sind bei den Wildcats. Ich bin da ehrlich gesagt noch nicht so ganz sicher.
Ansonsten, die Marke steht bei 70-7.
Ja, ist richtig, das ist schwer zu unterbieten.
So, ja, also
geht alles.
Müssen wir dann sehen. Nachdem wir über Pac-12, ACC, Big Ten gesprochen haben, bevor wir zur ACC kommen, derjenige, der quasi alles durchmischt, nämlich Notre Dame, die spielen aus der ACC gegen Florida State, Virginia Tech, North Carolina, Virginia und Georgia Tech. Die spielen aus der Big Ten gegen Purdue. Die spielen aus der Pac-12 zu Hause gegen USC und am Saisonende bei Stanford. Die spielen gegen Cincinnati und dann haben sie noch Toledo und Navy auf dem Plan. Ich glaube, jetzt habe ich alle. Ja. Wir wissen ja, Notre Dame, diejenigen, die natürlich immer dafür sorgen können, dass es nicht nur eine Conference in den Playoffs vertreten ist, sondern vielleicht sogar zwei und zusammen mit der ACC sogar vielleicht drei, die Leute, die irgendwie rausgeschmissen werden. Was erwarten wir von Notre Dame 2021 nach dem letzten Jahr, wo es ja bis in die Playoffs ging und wo man dann an Alabama zerschellt ist im Nicht-Rose Bowl in Texas?
Ja, also ich glaube, es wird ein Umbruchjahr. Also man hat halt, man kann natürlich über Ian Book lästern, wie man will, aber das war natürlich ein aufregender Quarterback, der halt viel mit Improvisation gelöst hat. Sie haben jetzt Jack Cohn von Wisconsin, einen typischen Wisconsin-Quarterback, sprich er macht sehr Action.
Handoffs oder was?
Handoffs, Play-Action und eine Statue da hinten drin. Ich meine, ja, es gab auch ein paar andere mal, aber das war so die Sorte, die man jetzt in den letzten Jahren hat.
Also die Standing Irish als die Fighting Irish, ja?
Sagen wir mal so, er hat allein daher schon relativ wenig Ähnlichkeit mit Ian Book. Dann hat man, wir haben das ja in der Draft gesehen, vier O-Liner weg, einer ja wirklich herausragenden O-Line. Der Center ist super, Jared Patterson, aber nicht Bulls Running Back, sondern beim Jared hat er ein R und ein T mehr. Also da wurde an den Konsonanten nicht gespart, wie bei meinem Jared, was ihn ja ein bisschen einziger.
Wir sind schon bei deinem, ja?
Ich habe es jetzt der Einfachkeit halber so gesagt. Ich kann natürlich auch gerne sagen, der Jared Patterson, der gerade als undrafted Free Agent beim Washington Football Team für Furore sorgt. Ich wollte es kürzer machen, weil in der Kürze liegt die Würze. Ihr wisst das, wie es ist.
Haben die Leute aber den falschen Podcast eingeschaltet.
Ja gut, aber ich kann ja hier positiv hervorstechen in dieser Beziehung, wenn ihr da euch schon dran haltet. Was ich eigentlich sagen wollte, sie haben halt, ne, also neue O-Line, ein Quarterback, über den, der okay ist, der wenig Fehler macht, aber der jetzt niemanden vom Hocker reißt. Sie haben Top Running Backs, aber sie haben alle ihre Receiver verloren. Sie haben einen Top Tight End mit Michael Mayer. Und ich muss ihn nochmal bringen, es ist nicht Michael Myers von Halloween, also keine Messer dabei, aber.
Nee, es ist Michael Mayer aus Ravensburg. Michael Magic Mayer aus Ravensburg.
Wer ist das? Wahrscheinlich irgendein
GFL. Der beste Receiver der Ravensburg.
Ein Ravensburger Veteran, der schon alle Aufstiege mitgemacht hat und jetzt auch in der ersten Liga richtig liefert. Gerade letztes Wochenende über 170 Yards gemacht, glaube ich, in einem Spiel.
Was für ein Meier ist das, also rein buchstabentechnisch?
Du,
also ein EI, ein AI, ein AY, ein
AY. Auf jeden Fall mit Y.
Okay, weil der Michael Mayer hier ist mal einer mit AY, also eher eine seltenere Variante. Okay, das ist doch schön. Das ist doch schön. Ja. Ja, jedenfalls Receiver sonst mau. Also das ist eine Offense, die wahrscheinlich ein bisschen im Umbruch ist. Die Defense hat einen neuen DC, Marcus Freeman von Cincinnati. Ich habe ihn auf diesem Podcast sehr oft beworben, weil ich ihn wahnsinnig geil finde. Aber das ist natürlich trotzdem dann eine Frage, da er ein ganz anderes Scheme spielt als der Vorgänger, als Clark Lee. Also er hat mit Kyle Hamilton einen der absoluten Top-Prospects, einen Safety, der aussieht wie Cam Chancellor, aber die Reichweite von, was weiß ich, Earl Thomas hat, die Range, also wirklich ein absolutes, sehr, sehr unique der wahrscheinlich, solange nicht die NFL wieder denkt, ach, Safeties kann man noch in der zweiten Runde draften, sehr hoch gehen wird. Aber ansonsten, ja, muss man mal abwarten, ob die Defense, ein Spieler reicht nicht und man hat halt keinen Uso-Kuramura mehr, man hat die Pass-Rusher nicht vom letzten Jahr. Muss man gucken, wie weit es gehen wird. Ich glaube eher, man hat ja auch ein Programm, das, also Notre Dame hat ja meistens Schedules, die jetzt nicht total Banane sind. Ich glaube eher ein Übergangsjahr, vielleicht wird es dann im nächsten wieder was, aber dieses Jahr rechne ich nicht damit, dass die da irgendwie im erweiterten Playoff-Rennen sind.
Aber Christian, Notre Dame hat Alexander Ehrensberger aus Düsseldorf, Germany.
Ehrensberger, ja. Ich wollte gerade sagen, das ist der einzige Job von dem DC, dass der Junge regelmäßig spielt. Ja, das ist zwei Tage.
Wir haben schon Welchow nicht genannt. Ich dachte, jetzt gehen wir heute mal.
Ja, wir haben Welchow nicht genannt. Wir haben unseren Freund von Penn State nicht genannt. Dagwa?
Nee.
Doch. Ja, es sind einige Leute, die jetzt mittlerweile rüber sind.
Ich sehe gerade auf dem aktuellen Depth-Chart, der muss natürlich nicht viel bedeuten, der ist aber von heute, ist Alexander Ehrensberger der Fourth String Defensive End.
Der ist jetzt Junior?
Der ist hier als Sophomore angegeben, aber da müssen wir bei allen diesen Bezeichnungen gerade sehr, sehr vorsichtig
sein. Ich meine, es ist das zweite aktive Jahr von ihm. Das wäre ja schon mal nicht schlecht.
Ja, aber wenn das erste nicht zählt, dann ist es doch, dann ist er jetzt Freshman, oder nicht?
Naja, es zielt oder zielt, also ja, wie gesagt, die sind
also halt, er dürfte jetzt noch vier.
Ist richtig, ja, er dürfte, nicht klar.
Das genau, so, also von daher rein theoretisch, also, er ist Sophomore oder Freshman, suchst du dir aus, aber also er dürfte jetzt noch 4 Jahre spielen, das ist vielleicht die relevantere Info. Letztes Jahr 2 Tackles, 1 Sack.
Ja, und das wäre ja schon ganz cool, wenn er in die Rotation kommt. Von Welchow erwarte ich mir tatsächlich dieses Jahr ein bisschen mehr noch. Er hat ja gegen Minnesota ein sehr, sehr starkes Spiel. Aber, ja.
Und der hat ja jetzt einfach dadurch, wir haben ja gar nicht so drüber geredet, dass Michigan halt auf eine hybride 3-4 umstellt, ist er vielleicht, weil da gehen natürlich die Top-Pass-Rusher wie Hutchinson gehen ja auf Outside-Linebacker, da hat er vielleicht einfach eine Chance mit seiner Size, vielleicht dann eben in die ganz enge Rotation auf 5-Tech zu kommen, ja. Wer weiß.
Ja. Wünschen wir es ihm. Ja, ich finde es übrigens gut, dass Notre Dame mit Cincinnati zumindest eine gute Mannschaft spielt.
Nun.
Ja, es war jetzt ein bisschen der Zyniker in mir, aber Cincy sollte gut werden dieses Jahr.
Wisconsin dürfte auch jetzt nicht ein schlechtes Team sein.
Die hatten wir ja schon ausreichend gelobt, aber der Pan sei mir angestellt.
Auf jeden Fall.
Ja, es geht erstmal am 6. September mit Notre Dame bei FSU los. Da schaltet Christian ein.
Wollte ich gerade sagen. Das
auf der nach der Rückfahrt. Also der hat sich dann gerade Marburg gegen Frankfurt Universe gegeben und dann geht auch FSU gegen Notre Dame.
Ja, das ist dann. Ja, man muss nur das richtige Vorprogramm schauen, dann geht relativ viel im Football Leben.
Nun, ist ABC, also ist er noch im ESPN Player.
Ja, jetzt ist es. Ja.
Fantastisch. Gut, dann gehen wir runter in die SEC Plus, was auch immer, noch nicht, aber bald. Also, der Osten, Florida, Georgia, Kentucky, Missouri, South Carolina, Tennessee, Vanderbilt, Georgia, Florida und die machen das unter sich aus, wer ins SEC Championship Game darf, Christian, oder?
Georgia ist für mich der Favorit in der Conference tatsächlich, nicht nur im Osten.
Oder stellt da Vanderbilt noch ein Bein?
Nur Tennessee. Georgia ist der Favorit, Florida bin ich gespannt, weil ich den Eindruck habe, dass ich hätte fast gehabt Must-Champ, was natürlich kompletter Käse ist.
Weil
der natürlich, ich habe schon den Eindruck, dass das Programm auch wirklich auf dem Weg nach vorne ist. Wie hoch wird man dann sehen? Trotzdem sind die Bulldogs nämlich der Favorit in der Division. Zusammen eben mit Florida gefühlt alles wie immer. Und dahinter ist einfach zu viel Umbruch. Ja, Tennessee, ich meine, du hast es gesagt, sie haben 1-2 Spieler auch über das Transferportal verloren. Nicht nur an die Sooners. Und die haben einfach, dann müssten man wirklich mal einen Headcoach finden, mit dem sie dann mal ein bisschen Konstanz reinbringen. Das fehlt tatsächlich. Das Gute ist, vielleicht werden bald Alabama und Auburn in der SEC East sein, von daher die kommt für die Division noch qualitativ etwas besser werden. Und ja, aber die Bulldogs haben einfach brutal viel und einfach auch mehr Sicherheit auf den Schlüsselpositionen. Und deswegen sehe ich die vorne.
Also ich weiß nicht, ob jetzt jedes Jahr Alabama Missouri zu sehen wirklich etwas ist, was wo ich mir sage, ja, 2025 kann gar nicht schnell genug kommen.
Ich glaube ja sowieso, also ich meine, was glauben wir denn ernsthaft? Ich weiß gar nicht, ob wir da letzte Woche drüber geredet haben, aber wir sehen doch Texas und Oklahoma beide nicht bis 2025 in der Big 12. Glaubt das jemand?
Ich würde auch eher dagegen setzen, aber das würde mich nicht wundern mehr. Also, ja. Aber ja.
Also ja, aber ich habe mein Take für SEC ist klar, Georgia vor der University of Florida.
Genau. Die Frage ist, dürfte Florida spielt bei LSU, sehe ich gerade, wissen wir, ob Mullen geimpft ist, weil die haben ja gesagt, hier nur noch geimpft oder genesen bei LSU.
Also bei Mullen würde ich eher davon, ja. Es haben mich einige überrascht in die eine oder andere Richtung, aber Dan Mullen ist bei mir, es würde mich sehr wenig wundern, wenn er eher zu den Skeptikern gehört.
Ich fürchte, wenn wir über die SEC West reden, kommen wir nicht an Komplimenten für die Rebels vorbei, ne?
Ole Miss, ne?
Ja, ja. Aber lass uns noch kurz in der East bleiben.
Ja.
Ja, ja.
Zumindest muss ich.
Weil du ich kannst es gerne tun, ich nicht, aber.
Ja, aber es ist ja nicht mehr so schlimm wie vor einigen Jahren, das muss man ja auch sagen. Das ist, als wir diesen Podcast begannen, oder ich dazu stieß, da war die SEC ist dein Lieblingsprügelknabe. Mittlerweile ist das eindeutig auf die ACC gewandert und da hast du ja auch ein paar Teams gefunden, die sich alle in dein Herz gespielt haben.
Das heißt, regional hat sich's nicht massig verändert, sagen wir es mal so.
Nee, ist richtig.
Er klopft immer noch auf die gleiche Region drauf.
Richtig, aber er ist auch mit einigen Teams, die Boston College halt auch weiter, sehr viel weiter in den Norden gegangen. Das ist ja auch beruhigend.
Also so quasi, Florida ist Christians persönliches Saarland in den USA.
Ich krieg das immer durcheinander. Er kam aus dem Saarland, aber mag Rheinland-Pfalz nicht oder an. Naja, ist auch egal. Lassen wir das Thema. Eigentlich wollte ich auch nur sagen, weil ich habe es schon in einem anderen Podcast getan, in dem
Lass
ich...
Lass unseren Pfälzer hier im Podcast in Ruhe.
Ich kriege das durcheinander, wie gesagt. Weil ich mir dieses Team ein bisschen genauer angeschaut habe, ich bin...
Wieso ist Christian jetzt raus? Egal.
Ist er raus? Habe ich ihn verscheucht damit? Nein. Ich hoffe nicht. Wie auch immer, ich rede jetzt einfach mal weiter und Christian kann ja dann wieder dazustoßen. Aber er hat ja auch schon was genug zu dem Team gesagt. Ich glaube, Georgia ist einfach der Favorit in der East. Und wenn es ein Jahr gibt, wo die Bulldogs endlich mal diesen letzten Schritt machen müssen an Alabama vorbei, dann dieses Jahr. Dann muss es jetzt sein, weil letztlich hast du eine Offense, die ja so gut steht wie selten, wenn man dann sich auch dafür entscheidet, dass man den besten Quarterback spielen lässt und nicht wie letztes Jahr erstmal noch lieber den ehemaligen Walk-on da so ein bisschen ausprobiert. Man hat mit JT Daniels einen Quarterback, der passen kann. Man hat eine gute O-Line wieder, auch wenn da ein paar Spieler ausgetauscht werden müssen, aber da ist einfach viel Talent hinter. Man hat ja super talentierte Titans mit Darnell Washington, Eric Gilbert, der bei LSU war, jetzt zu Georgia, wo er Highschool gespielt hat, zurückgekehrt ist. Also man könnte zwei Titans-Sets spielen. Washington ist gerade angeschlagen, aber dennoch, wer sich Darnell Washington noch nicht angeschaut hat, sollte es tun, weil der sieht fast aus wie ein O-Liner, kann sich aber bewegen wie ein Receiver. Das ist wirklich unglaublich. Man hat leider den besten Receiver Pickens durch Kreuzbandriss verloren. Das ist, wenn der jetzt noch dabei wäre, dann wäre das eine Offense, von der man bei Georgia schon lange träumt. Man hat eine super tiefe Running Back Gruppe, also da passt eigentlich alles. Und dann hat man eine Defense, Kirby Smart als Defense Coach, ist ja nun bekannt und hat, obwohl jetzt die beiden Top Corners in die Draft gegangen sind und Ojulari, der beste Pass Rusher, hat man eine wirklich tolle Defense. Man hat sich übers Transferportal halt zwei wirklich monsterstarke DBs geholt. Mit Darian Kendrick von Clemson, den wohl letztes Jahr alle dachten, der geht in der ersten Runde, dann ist er doch geblieben, dann hat er Probleme gehabt mit gab es einige Unklarheiten, ist er von der Uni geschmissen worden, Georgia hat zugegriffen, sie haben sich mit Tyke Smith den vielleicht besten Nickel Corner des letzten Jahres oder einen der besten Nickel Corner geholt, haben eine tolle Linebacker-Truppe, wenn da der Pass Rush funktioniert, ist es eine super Defense. Also da passt eigentlich, ist dieses Team relativ komplett, soweit das möglich ist. Wenn dann jetzt, also irgendwann gehen halt auch die Ausreden aus, wenn man jetzt nicht wieder, was weiß ich, Justin Fields für ein Spiel verpflichtet und ihn Punt-Fake laufen lässt oder so, dann müsste es jetzt das Jahr sein. Ob man dann wirklich an Alabama vorbeikommt, ist eine andere Frage, aber Florida hat halt eine ganze Menge Abgänge. Ich meine, da ist der Quarterback weg, da ist Kyle Pitts weg, da ist Tony weg. Also in der Offense ist halt viel unsicher. Emory Jones, der neue Quarterback, soll sehr talentiert sein. Ich fand ihn jetzt noch nicht so überragend, wenn er gespielt hat. Aber da ist halt zu viel weg in der Offense und ja auch in Teilen der Defense, wo sie trotzdem noch richtig, richtig viel Talent haben. Weil gerade in der Offense, das wird halt nicht so eine Offense wie letztes Jahr, die einfach Georgia aus dem Stadion ballert. Wenn, dann muss Georgia dieses Jahr liefern. Die Chance ist so groß wie nie. Die Chance ist, wir kommen ja gleich auf die andere Division, auch so groß wie nie, weil es auch da größere Probleme gibt als in den letzten Jahren. Oder zumindest größere Fragezeichen. Probleme wissen wir noch nicht. Dieses ist das Jahr für die Bulldogs. Wenn sie es irgendwann schaffen wollen, dann müssen sie es dieses Jahr machen.
Und wir werden die Antwort, also wir werden eine interessante Antwort gleich in Woche 1 bekommen, weil sie ja gegen Clemson spielen. Ne?
Wahr. Das ist natürlich noch nicht, wenn man gegen Clemson verliert, oder andersrum, wenn Clemson gegen Georgia verlieren würde, ist das natürlich für beide Teams noch nicht das Ende aller Träume. Das haben wir letztes Jahr ja auch gesehen bei Clemson, dass selbst in einer schwachen ACC, wenn man eben eine Niederlage einsammelt, kann man das möglicherweise wieder gut machen. Aber dieses Team, wenn ich diese Depth Chart anschaue, habe ich richtig Lust, Georgia-Spiele zu sehen. Das ist ja nicht etwas, was man gerade für die Offense immer sagen konnte, aber das muss dieses Jahr klappen. Ansonsten müssen sie halt gucken, ob sie irgendwie vielleicht dann den anderen Weg in die Big 12 wechseln oder so.
Wir freuen uns natürlich ganz besonders auf das Spiel am 20. November gegen Charleston Southern.
Ja, mal wieder ein Spiel, komischerweise relativ nah an der Rivalry Week, wo man nochmal so ein bisschen auftanken kann. Wobei Georgia bisher ja solche Spiele zwar sehr, sehr hoch gewonnen hat, aber irgendwann dann doch eher die Mitleids zu hatte und mit der Offense jetzt auch nicht super viel auflegen konnte. Schauen wir mal, ob sie das dieses Jahr genauso machen oder ob es dann ganz, ganz übel wird.
Gut. Der Westen, Alabama, Arkansas, Auburn, LSU, Mississippi State, Ole Miss, Texas A&M. Christian, wir wissen jetzt, der Weg von Arkansas führt vor allen Dingen erstmal direkt nach Dresden. Aber gut, die Frage, also ich meine, Alabama ist Alabama, auch wenn jetzt viel von deren Personal irgendwo in der NFL rumhüpft, was taugt das dahinter? Rennen die uns immer noch mit der SEC West weg?
Ist halt, frag mal, hast du mal bei Texas A&M nachgefragt? So.
Ja, aber auch die haben ja ein paar Spieler verloren, also angefangen beim Quarterback.
Ja, also ich meine, A&M und Louis und LSU rekrutieren halt eigentlich auf ein Level, dass sie mitspielen können. Bei LSU muss man halt sehen, die hatten halt für ihre Verhältnisse ein ziemlich desaströses Jahr. Angefangen von der einzigen Mannschaft, die halt wirklich gegen Mississippi State irgendwas defensiv abgegeben hat. Sorry, Bo Pelini, aber man kann halt auch stur eine Man-Coverage gegen so eine Spread-Offense spielen. Das bringt halt nicht immer allzu viel.
Also wer sich die wichtigen Daten aufschreiben will, Alabama bei Texas A&M ist am 9. Oktober, Alabama Heimspiel gegen LSU ist am 6. November und Texas A&M bei LSU ist dann Thanksgiving am 27. November. Jetzt mal nicht mehr mit 82-facher Overtime, weil da haben wir die Regeln geändert.
Ja gut, mein wichtiges Spiel bleibt der Egg Bowl zwischen Ole Miss und Mississippi State mit den beiden Head Coaches.
Da, dafür, wobei das ist ein Eckdatum, was wir uns...
Dafür hat Texas A&M die vorhin von Sal ins Spiel gebrachten Preview A&M im Schedule drin. Die Panthers.
Ja. Sehr schön. Nee, keine Ahnung. Also das Ding ist halt, Bama ist Bama und was ich über die Quarterback-Situation gehört habe bis jetzt, ist eher gut, weil Mac Jones versucht jetzt gerade einen ehemaligen Auburn-Quarterback den Job wegzunehmen mit Cam Newton.
Der sich selbst den Job aber gerade auch auf unnachahmliche Weise wegnimmt.
Das ist fantastisch.
Ja, wir lernen, also Cam Newton ist ungeimpft.
Ja. Ja, und Cousins können.
Ja gut, da ich muss ganz kurz, ich will dich nicht groß unterbrechen, aber die Nummer mit, dass der sich so eine Plexiglaskabine da um sich rumbauen wollte, das ist nach wie vor eine der absurdesten Ideen, die in dieser ganzen Corona-Zeit formuliert worden sind.
Das ist Cam Newton, ist Kirk Cousins.
Ja, ja, er sagte doch gerade, er kann sich mit Kirk Cousins.
Ach so, ja, das habe ich nicht gehört, sorry. Ja, er hat einfach entschieden, er ist dann einfach nicht mehr kontaktfrei. Das war für mich, also dieser Satz hat für mich, also der hat mich auf einem anderen Level abgeholt, muss ich sagen.
Also, ja, gut, also, nee, sorry, ich wollte dich auch gar nicht groß unterbrechen. Ich wollte nur, wo du gerade den Namen Cousins erwähnt hast, die Idee ist vollkommen abstrus, die Begründung noch schlimmer. Habe ich lange nicht gehört. Gut, man hat vorher Cole Beasley gehabt. Die NFL hat sich da in den letzten Wochen nicht mit Ruhm bekleckert.
Der ist jetzt auch mit 5 Tage raus, ne?
Ja.
Ja gut, die NFL hat sich da schon mit Ruhm bekleckert, weil sie eine sehr klare Linie hat. Aber ja. Der eine oder andere Spieler hat vielleicht nicht.
Das meine
aber ich sag mal so, vieles, was Cousins gesagt hat, qualifiziert ihn halt in bestimmten Regionen für ein politisches Spitzenamt, ne? Aber das nur mal nebenbei. Sportlich gesehen, ich habe gerade komplett den Faden verloren. Ich glaube, dass Bärma nach wie vor, es ist wie mit Braunschweig in der GFL, solange du den Löwen nicht erlegst, ist der Löwe der Favorit. In dem Fall ist der Löwe ein Elefant. Ja.
Und, Zoologie ist nicht deine Stärke.
Nee, nicht zwingend, aber die Leute wissen, was gemeint war.
Jan, der Westerwälder Elefant und der Westerwälder Löwe sind halt irgendwie schon vor 5000 Jahren ausgestorben. Das ist halt das Problem, ja.
Vielleicht gibt's noch irgendwo einen Auerochsen oder so, aber gut.
Ich schätze eure Liebenswürdigkeiten. Nein, das Ding ist halt, also normalerweise würde ich sagen, dass A&M halt auch irgendwie ein Kandidat ist, aber das ist halt auch Kellen Mond. Der Quarterback weg, dass der viel Talent ist. Jimbo hat halt noch nicht gezeigt, dass er die großen Spiele gewinnt. Das ist das, was ihm noch ein bisschen nachhängt. Bei Florida State hat das durchaus geschafft. Das darf man ja an der Stelle nicht vergessen, so. LSU, für mich, fällt in dieselbe Kategorie wie Miami. Sorry Tigers Fans. Ist für mich ein Überraschungspaket, weil auch die haben einiges verloren, gerade auch die beiden, also mein gut, Chase hat nicht gespielt, aber Mitchell ist halt unter anderem weg. Und in der Defense der eine oder andere, wobei sie mit Stingley vermutlich mit den besten defensiven Spieler in der Conference haben werden. Der war schon als Freshman krass. Also, ja. Bama, dann für mich A&M und LSU, Auburn vielleicht noch einen Tacken dahinter, da muss man ja erstmal gucken. Was da ohne Gus Malzahn passiert, das wird auch sehr komisch werden, Jan.
Richtig.
Irgendwie hatte ich mich sehr, also ich werde die Screenpässe vermutlich jetzt von South Florida feiern müssen und nicht von Orwell.
Die wurden aber auch immer Mauer, da ist nicht mehr viel gekommen.
Das stimmt.
Das ist schon 2 Jahre ziemlich am Austrocknen gewesen irgendwie.
Ja. Ausgesprochen schade. Und deswegen sehe ich die halt noch einen Schritt dahinter. Und dann irgendwie die Mississippi-Schulen und Arkansas war ja letztes Jahr gar nicht so schlecht. Also die haben ja ein paar Mal sehr gut mitgehalten. War das Georgia-Spiel, wo sie irgendwie zur Pause, ich weiß gar nicht, ob sie in den Team stand oder ob sie nur ganz knapp hinten lagen. Also, die sind zumindest, die stinken nicht mehr so wie früher. Bilema hatte einfach mit seinem Ansatz, ist er nur bis zu einem gewissen Grad weit gekommen. Auch wenn der ja auch nicht jedes Jahr so abgestunken, so die letzten 2, 3 Jahre waren schon brutal. Ist auch der härteste Spot, muss man ehrlicherweise sagen, in der SEC West, gerade in Arkansas, wo du jetzt auch nicht in einem recruiting-reichen Talentpool zu Hause bist. Ich bin halt super gespannt auf die beiden Mississippi Schools und tatsächlich noch mehr auf Ole Miss als auf Mississippi State, weil ich halt glaube, dass die Upside von Mississippi State und der Offense von
Leach,
dass es halt nur eine gewisse Upside gibt. Das ist halt so mein Ding. Und ich halte halt Kiffin, Thomas Psyer wird mich lieben, wirklich für einen besseren Coach. Ja. Deswegen, ich bin mal gespannt, wie das läuft. Die werden noch nicht in der Spitze attackieren können, aber sind super gespannt, wie groß der Substanzverlust von Alabama ist und ob die wirklich jemand auch im Westen attackieren kann. Ich glaube es noch nicht, aber man wird das sehen.
Ja, man muss sich das für diejenigen, die jetzt vielleicht nicht ganz so tief drin sind, nochmal vergegenwärtigen, was
also fast alle Hörer, ja.
Ja, also weiß ich nicht, aber was Alabama da eigentlich verloren hat, ich meine, die haben, das geht los mit Sarkisian, der wirklich einfach ein genialer Playdesigner war und diese Offense nochmal auf ein neues Level gehoben hat mit einem Quarterback, der so gut Mac Jones gespielt hat, der ja in gewissen Hinsichten schon limitiert auch ist und limitierter war als Tua. Bill O'Brien als Nachfolger ist, wir können jetzt drüber lästern über Bill O'Brien und wie gesagt, er hat da keine Personalentscheidung, das ist ja auch ganz gut und man kann keine Draftpicks verschleudern, auch das ist ganz gut, aber das ist natürlich schon eher ein größerer Fang und sicherlich auch ein ziemlich guter OC für ein Spitzencollege. Nur neues Scheme, klar, wird halt anders und dann Mac Jones weg, Najee Harris weg, Devonta Smith weg, Jalen Waddle weg, 3 Starting O-Liner mit Leatherwood und Dickerson ja auch Top Prospects weg. Das ist halt quasi die ganze Offense ist weg. Das liegt natürlich auch daran, dass sich halt Spieler wie Leatherwood, Najee Harris und Devonta Smith ja überhaupt völlig überraschend entschieden haben, das letzte Jahr noch zu spielen, also 2020. Nur hier haben wir einfach eine Offense, die ja komplett neu aufgebaut werden muss, das muss man so deutlich sagen. Man hat mit Bryce Young halt einen Quarterback, der letztes Jahr eigentlich für viele schon der eigentliche Starter war, vor der Saison. Und man dachte, Mac Jones, was ist das für einer? Und das war ja jetzt eigentlich nur so ein Stopgap. Und dann hat Mac Jones so gespielt, wie er gespielt hat. Und dann war plötzlich alles andere als eine Stopgap-Solution. Bryce Young hat mittlerweile schon kratzt an den siebenstelligen Beträgen, was NIL-Deals angeht. Also der hat seine Schäfchen schon ins Trockene gebracht, so ein bisschen. Bevor er auch nur einen relevanten College-Pass geworfen hat, aber sei es drum. Ist ein ganz anderer Typ. Ist ein kleiner Quarterback, der outside der Pocket kreiert. Also wirklich auch ein ganz anderer Typ als Tua. Also das heißt, da wird super spannend sein, wie diese Offense dann aussieht. Muss halt gucken, dass er irgendwie neben Matchy und dem Tight End Billingsley, von dem ich richtig, richtig viel halte, ob er da irgendwie weitere Skillplayer kriegt. Klar, Alabama rekrutiert immer gut, aber das ist eben nicht mehr Jalen Waddle, Devonta Smith und eben vorher Rux und Judy. Das war ja einfach vollkommen abstrus. Die Line muss sich ein bisschen neu formieren. Von daher, es ist halt einfach, es sind ein paar Fragezeichen da. Die können sich vielleicht am ersten oder zweiten Spieltag schon gegeben haben, weil man sieht, okay, die Neuen sind auch alle so gut wie die Vorgänger. Aber wir wissen es nicht und von daher hat Alabama mehr Fragezeichen als die letzten Jahre, was allerdings nicht für die Front 7 gilt, denn die haben einen Linebacker-Core, ich werde die jetzt nicht alle vorstellen, das habe ich in einem anderen Podcast schon gemacht, ein Linebacker-Core, ich habe es mir wirklich extra nochmal angeguckt, das ist komplett pervers, also sowohl die beiden innen, wo sie noch mit To'o einen Transfer von Tennessee bekommen haben, der ursprünglich eigentlich, wo viele dachten, dass der aus der Highschool schon zu Bama geht, 2 super Pass-Rusher, ein Junger mit Will Anderson, der richtig durchstarten sollte. Die Line davor ist richtig stark. Die Defensive Backs, vielleicht 1 oder 2 Fragezeichen, aber ansonsten eine super Unit, auch wenn Surtain da nicht mehr bei ist. Klar, vorne muss man Barmore ersetzen, aber diese Defense, es könnte mal wieder so ein Jahr sein, wo Bama von der Defense zumindest am Anfang getragen wird. Denn diese Defense ist vollkommen stacked. Wenn dann eben, wie gesagt, wenn ein Cornerback nicht gut ist, dann macht sich das oft stark bemerkbar. Aber das sieht richtig, richtig gut aus. Und vielleicht müssen sie es wieder ein bisschen mehr als in den vergangenen Jahren über die Defense richten. Aber wie gesagt, so eine kleine Hoffnung. Ich will ja jetzt gar nicht irgendwie gegen Bama stänkern. Das liegt mir vollkommen fern. Aber eine kleine Hoffnung ist natürlich da, dass die Offense nicht gleich zusammenfindet, damit es einfach mal ein bisschen spannender wieder wird in der SEC. Und, auch natürlich gerade in der West, weil A&M, ne, Jimbo Fisher, wir sagen es Jahr für Jahr, rekrutiert super und die haben eigentlich ein schönes Team zusammen. Kellen Mond fehlt halt, weil jetzt haben sie irgendwie nur Quarterbacks, die alle überhaupt keine Erfahrung haben. Es kann ja sein, dass einer davon richtig durchstartet. Aber ansonsten, und sie haben wieder keine Receiver, zumindest keine Outside-Receiver. Das Problem haben sie ja die letzten Jahre schon, oder letztes Jahr vor allem ein bisschen gehabt. Aber was die für Runner haben, mit Isaiah Spiller, mit Ashane, mit Anai Smith, der auch Slot-Receiver spielen kann, dann haben sie ein Monster-Titan mit Weidermeyer. Das könnte klappen. Und in der Defense haben sie halt 50.000 Four- und Five-Stars, wenn das zusammenkommt. Aber halt, ja, ich bin skeptisch, weil wenn du Fragezeichen auf Quarterback und Outside Receiver hast, wird es halt ein bisschen schwer. Bei LSU muss man ein bisschen abwarten. Die haben eine spannende Defense mit Stingley und Co. ist nicht der einzige. Die Secondary sollte stark sein. Die Linebacker sind nicht schlecht. In der Offense, ja, braucht's halt einen Quarterback. Wenn sie den haben, ich meine, da ist natürlich immer noch alles zerrupft von dem Jahr davor, wo einfach alle abgehauen sind. Nach der legendären Saison. Mit Boutte haben sie einen starken Receiver, aber ich glaube noch nicht, dass es so weit ist. Und bei Auburn, ja, muss man abwarten. Nette Defense von den Spielern, aber eben auch alles auf links gedreht, also mal gucken, was der Harsin, Boise State bis Auburn, ich meine, ich glaube, der Harsin ist ein guter Coach, aber es ist halt nochmal was ganz anderes. Es ist halt schon ein Riesensprung. Ich meine, das ist auch natürlich ein Riesensprung, irgendwo aus mitten in Idaho halt nach Alabama in die SEC zu gehen und natürlich auch ganz andere Kaliber vor der Brust zu haben und auch mit ganz anderen Spielern zu spielen. Vielleicht klappt's ja, aber ich glaube auch da, ich mache keinen Quarterback-Joke jetzt, dass es jetzt irgendwie nichts wird oder so, aber das wird in der Offense vom Running Game abgesehen, glaube ich, schwierig. Ja, und die anderen, dazu hat Christian eigentlich schon alles Wesentliche gesagt. Arkansas, eine Riesenüberraschung. Ich bin auch deutlich mehr auf Ole Miss gespannt und auf Lane Kiffin. Vielleicht ist er ja, naja, unsympathischer trotzdem, aber er hat uns alle überrascht. Das ausgerechnet Ole Miss, das jetzt auch historisch ja nicht eines der progressivsten Teams ist und auch sich lange schwer getan hat mit seiner Vergangenheit und dort doch ganz schön, wie soll ich sagen, ganz schön widerborstig war, um es euphemistisch auszudrücken, dass die nun ausgerechnet in Corona-Zeiten irgendwie hier ein Vorreiter sind, hätte wohl keiner mitgerechnet.
Ja, aber überhaupt die SEC West Teams, also jetzt verglichen mit den Bundesstaaten, in denen sie sind.
Ja.
Also von Alabama hört man ja auch eher hohe Impfzahlen. Sowieso Vorreiter, ja. Und ja.
Und bei Alabama muss man sagen, ich meine, Nick Saban hat viel dafür getan, dass man ihn lange Zeit als einen der unsympathischeren Coaches betrachten konnte. Das hat er sich redlich verdient, aber in den letzten Jahren, muss man sagen, kommt er gegenüber vielen anderen ziemlich gut weg. Das ist die Frage, ob das jetzt für Saban oder gegen die anderen Coaches spricht, aber die Zeiten von Nick Saban sind irgendwie ein bisschen vorbei, hat man den Eindruck. Ja, Mississippi State hat natürlich, also Mike Leach sollte man nicht nach irgendwelchen Sachen tragen, da kommt, glaube ich, nicht viel Positives bei rum, aber ich sehe es auch, Christian, ich weiß nicht, ob diese extreme Air Raid Passing Offense, ob die nicht doch an Grenzen stößt, schematisch in einer Conference, die dann eben doch ein paar Teams hat, die auch vernünftig Defense spielen können und nicht wie in der Pac-12, wo das ungefähr niemandem richtig vergönnt war. Alabama Favorit, müssen wir nicht drüber reden, aber halt ein Team, was mehr Fragezeichen als die letzten Jahre hat, was sich natürlich zunächst mal am Anfang der Saison zeigen wird, wie gut Bryce Young ist. Aber vielleicht schafft es ja Georgia endlich mal diesen Schritt zu gehen. Ich würde es ihnen gönnen.
Gut. SEC-Finale dann. Georgia gegen wen, Christian?
Georgia over Alabama.
So, genau.
Ja. Jan?
Ja, das ist, das meinte ich mit genau, weil ich habe mich in einem anderen Podcast dazu hinreißen lassen, dass Georgia auf Oklahoma im National Championship Game trifft. Ich halte es zwar nach wie vor für nicht überwahrscheinlich, aber irgendwie ein bisschen Abwechslung sollte doch mal reinkommen, oder?
Ja, gut. Dann machen wir jetzt nächste Woche noch was, oder sind wir dann...
Naja, nächste Woche wäre doch schön, wenn wir auf zum Beispiel Georgia Clemson und so einen kurzen Blick werfen.
Gut,
oder? Preview machen.
Dann halte ich die Tipprunde kurz und halte sie auf nächstes Wochenende.
Ja. Also du kannst uns ja die GFL-Spiele tippen lassen fürs Wochenende.
Nee, hier, Moment. Nebraska gegen Illinois. Auswärts bei Illinois ist es jetzt, oder wo ist es, wo findet es statt?
Es findet in Champaign statt, ja.
In Champaign, ne, genau.
Ein bisschen enttäuscht, dass das nicht in Kirchdorf am Inn ist, aber gut.
Hast du den Spread in?
Ja. Nebraska mit 7.
Wer darf jetzt ran?
Christian.
ist lustig. Ich würde jetzt mal sagen Push, weil das war, als Jan gesagt hat, hast du den Spread, habe ich gedacht, wie würdest du es denn, sehen? Das so die 7 klang ganz gut.
Für ich den Brasker, nicht für jede neue, ne? Für den Brasker.
Das habe ich verstanden. Das habe ich verstanden, tatsächlich, Nikola. So doof bin ich tatsächlich nicht. Ich will es nicht jinxen, deswegen sage ich, Illinois gewinnt das mit 3, in der Hoffnung, dass es anders ausgeht.
Ich möchte darauf hinweisen, dass in der letzten Saison, als also die letzte noch von Lovie Smith bei den Illini, war, sagen wir mal, die sind ja nicht sehr erfolgreich gewesen, aber sie haben einen deutlichen Sieg errungen. Ihr könnt wahrscheinlich euch denken, gegen wen?
Ja, aber wer nicht? Also selbst Troy hat ja schon gegen Nebraska gewonnen.
Jetzt ist noch gut hier.
Selber schuld, Jan.
Für diejenigen, die über die letzte Saison von Nebraska nicht so im Bilde sind, ist das eine 3-5 Bilanz. Wenn man Nikola zuhören könnte, würde man denken, es ist eine 0-8 Bilanz. Das war es aber nicht.
Du hast aber heute auch wenig Liebe verteilt, gell?
Wo denn?
An Nebraska.
Ach so, ja, aber ja. Ja, ich bin irgendwie dann damit gerade. Das ist
merkt's.
Frust.
Jan,
muss es machen wie Julian und muss ja ein neues Team suchen.
Jetzt wird auch noch der arme Julian gebasht. Heute lassen wir keinen aus, das Nö. Ist doch gut. Völlig gnadenlos.
Jan, Fresno State gegen UConn. Fresno State mit 27,5.
Ja, UConn bewirbt sich zusammen mit Bowling Green um das schlechteste Team der FBS. 27,5 ist natürlich trotzdem für einen Mid-Major eine ordentliche Latte, wenngleich Fresno State ein guter Mid-Major ist. Erstes Spiel, Anlaufschwierigkeiten, UConn covered.
Es gibt ja bei ESPN jetzt schon die Flop 10. Und da steht natürlich UConn drin. Also.
Das ist.
Ja gut, die sind der Dauergast.
Mit UMass unter anderem und ja.
Ich bin sehr sicher, dass Bowling Green da drin sein muss. Ich habe diese Liste aber nicht gesehen, aber das wäre sehr
ich such gleich mal in den Bottom 10, wenn er noch so
rumgeht. Ja. Ja, Akron könnte auch dabei sein. Also die MAC hat zwei Teams, die jeder Beschreibung spotten.
Ja, Kansas, New Mexico State, UMass, UConn. Die komplette Big 12, also die Big 12 minus 4 quasi, die Big 8. Louisiana Monroe, Bowling Green, FIU, Old Dominion und UTEP.
Naja gut, die haben immerhin ein Spiel letztes Jahr gegen Bowling Green gewonnen, das ist, hat sie wahrscheinlich davor bewahrt.
Gut, dann Hawaii gegen UCLA, Christian. Also UCLA gegen Hawaii, das ist im Rose Bowl. UCLA mit 18.
UCLA mit 21.
Das Over Under wäre spannender.
68,5.
Over.
Over.
Easy.
Auf jeden Fall. Sichere Punkte. Selbst für mich als schlechten Tipper.
Gut. Ach so, dann haben wir UTEP bei New Mexico State. Gleich erstes Wochenende. Wir gehen in die Vollen hier. UTEP Favorit mit 10, Jan.
ist jetzt ein Spiel, was zu dem ich sehr wenig beisteuern kann, muss ich ehrlich sagen. New Mexico State gehörte nicht zu den Besten, um es vorsichtig zu formulieren.
Nee, die waren jetzt auch eben in der Bottom 10, die ich vorgelesen
habe. Ja, auch das war in den letzten Jahren nicht anders, von daher gehe ich jetzt einfach mal mit UTEP, auch wenn die auch eine vor nicht allzu langer Zeit eine sieglose Saison hatten, aber wie hieß er? Julio Hernandez? Nein. Mhm. Der Guard? Ja.
New York Giants.
Ja, genau. Das ist, glaube ich, wirklich, das wäre ein Spiel, das keinen begeistern kann.
Du meinst das, was Nikola und ich auf jeden Fall kommentieren sollten, ja.
Da würde ich zuhören.
Wir sind natürlich auch eine ungünstige Zeit. Wir sind da jetzt am Tag geübt, also.
Mhm.
New Mexico nicht, wir haben es schon erwähnt, spielt im November dann gegen Alabama in New Mexico State, also ja. Und hier, das Letzte, was an diesem Wochenende stattfindet, dann in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 4 Uhr morgens. San Jose State hat Southern Utah zu Gast. Christian, und San Jose State ist Favorit mit 22.
Ja, ich bin biased gegenüber San Jose State. San Jose State mit 40.
Okay. Na dann.
Ja, man darf nicht. Ja. Man darf nicht vergessen, dass die Spartans letztes Jahr eine überragende Saison gespielt haben. Da sollten sie ein FCS-Team
aus dem Stadion prügeln.
Eigentlich aus dem Stadion prügeln.
Wie gesagt, das sind die 5 Spiele dieses Wochenende im Game, also im ESPN Player.
Ja.
Können Sie Samstagabend um 21.30 Uhr UCLA gegen Hawaii sehen? Was ja eine vernünftige Zeit ist für so ein Spiel von der Westküste und eins, das ja auch durchaus unterhaltsam sein könnte. Ich weiß nicht, ob Illinois gegen Nebraska bei Fox direkt unseren Freund Gus Johnson einfach zum Aufwärmen da reinschickt. Nachdem ich jetzt mitbekommen habe, dass der Kollege jetzt auch NFL-Spiele kommentieren wird, bin ich mir noch nicht sicher, Jan, ob man sich jetzt gefahrlos Fox-Spiele bei der NFL antun kann, aber ja.
Naja, also er hat das früher ja auch schon getan und ich bin, bei CBS, also ja. Wir sind ja beide große Gus Johnson-Fans, Nicola. Ich weiß, dass wir den ungefähr ähnlich einschätzen. Von daher, ich freue mich und du sicherlich auch.
Ja, Nicola hat ein Poster in seinem Zimmer hängen. Das wissen viele nicht.
Eins?
Das ist übrigens ein super Geburtstagsgeschenk für ihn. Das sollten wir uns bewahren.
Ja.
Signiert. Können wir mal gucken, ob der das vielleicht tut irgendwie.
Meine Herren. So, gut. Dann besprechen wir nächste Woche dann ausführlicher den ersten richtigen Spieltag. Wollen wir das, wir nennen das, was dieses Wochenende passiert, Woche 0, ja?
Ja.
Gut. Also,
sehr gut.
Dann ist das, glaube ich, auch mehr oder weniger offiziell.
Ja, wenn man sieht, wer da spielt.
Nikola ist gut, jetzt lass uns alle am Leben.
Gut, dann würde ich sagen, nehmen wir den Termin, geben wir den Termin bekannt, dass wir ab jetzt also so regelmäßig wie möglich, wenn nicht sogar jede Woche, die College Sofa Quarterbacks mittwochs dann am Start haben werden. Bis zum bitteren Ende in das Finale in Indianapolis, wer auch immer da spielen wird. Es wird wieder bestimmt Playoff-Diskussionen geben. Wir freuen uns auf all das, was da kommt. Eine Bowl-Season, wo die Spiele dann vielleicht auch stattfinden und nicht reihenweise annulliert werden, wie letztes Jahr. Wir hoffen einfach auf geordnetere Verhältnisse in der Liga. Wir hoffen einfach, dass wir uns über eine Schlägerei im Egg Bowl freuen können. So ganz normale Dinge halt. Ja?
Schlägerei oder Pingel der Hund, das ist die Frage.
Oder beides.
Oder beides. Ja? Oder die Schlägerei wegen dem pinkelnden Hund, das ist ja alles möglich.
Also irgendwie verlässliche Spielpläne, wo nicht irgendwelche Spiele reingeschedult, rausgeschedult, sonst was werden, ja, wo nicht irgendwer rausfliegt, weil er nicht genug Spiele gespielt hat. Einfach mal ein Stückchen Normalität. Und genau. Bowl Season geht übrigens am 17. Dezember los mit dem Bahamas Bowl. Da hoffen wir, dass der auch wieder stattfindet. Einfach mal auch hier wegen der Normalität. Und also, das soll der Startschuss sein für ganz viel College-Football-Wahnsinn dieses Jahr mit der ACC, der ACC und allen anderen, mit Christian Schimmel, mit Jan Wegwert, wir haben es gehört, ab und zu Salmita, mit mir. Und wie gesagt, wenn Sie sich darauf freuen wie wir, dann können Sie sich den Termin aufschreiben. Jeden Mittwoch um 12 gibt's dann die Sofa Quarterbacks College Football. Dann nutzt quasi den letzten Samstag, wo es noch halbwegs früh ins Bett geht, liebe Kollegen. Und dann ab nächster Woche ist vorbei. Danke Christian, danke Jan. Danke liebe Zuhörer. Bis hierhin, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
You did what you had to do and you won the game.
Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account @sportradio360 oder direkt an steilpass@sportradio360.de.
Great job, guys!
Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de.
One day at a time, keep getting better as a football team, and we'll see what happens.